Bits und so.
Mit Timo als Lohne, Schengener, iPhoneBlog.de, Alex Olmer.
Guten Abend.
Hi, Fistiker, Doc, Leo.de, Heise, Becker.
Guten Abend.
Was ja schon gleich.
Schönen guten Abend. Ich bin begeistert, dass das mit dem Jingle wieder funktioniert.
Ja, klar.
Leo.de finde ich gut.
Leo.de, was ist das? Oh Gott, was ist das wohl?
Wenn man in der Liebe nicht nachschaut. Oh, das ist tatsächlich einfach nur Leo Org. Das ist ja
Leo
schade.
Org, Wörterbuch ist.
Ich hätte jetzt gehofft, dass es bei mir auf meinem Produkt aufschlägt. Ach.
Nun gut. Ja gut, wir haben die AirPower-Ladematte.
Ja, wir haben die AirPower-Ladematte.
Wir haben eine Aussage erstmals nach 18 Monaten zur AirPower-Ladematte, nämlich, dass sie sich sozusagen in eine thermale Ecke, Apple hat sich erneut in die thermale Ecke begeben. Das ist so ein kleines Feuerchen, Lagerfeuerchen aus so einem Mac Pro und dieser Ladematte. Und sie haben sich da dann doch dazu entschieden, die einfach dann mal nicht rauszubringen. Irgendwo in so einem Hafen steht so ein Schiff in Flammen. Ja, weil das
vermutlich.
Wahrscheinlich, ja.
Es wäre ja alles nicht so schlimm, ja. Das iPhone funktioniert ganz hervorragend ohne diese Ladematte. Das Wireless Charging Case für die neuen AirPods finde ich auch super, weil überall liegen G-Ladepads rum und du legst einfach das da kurz drauf und wieder alles ist gut. Und das ist so ein seltener und dadurch besonders schmackhafter Fail von Apple, dass sie sowas ansagen, dann nicht liefern können und dann nicht liefern können und nicht liefern können und dann erst aufgeben, nachdem sie es gerade auf eine brandneue Schachtel vom AirPods 2 auch aufgedruckt haben, dass diese Matte dazu passt. Also was?
Die Frage ist, ob die Schachtel wirklich brandneu ist, also, oder ob die nicht schon so ein paar Monate in so einem Schuppen liegt. Das ist wirklich eine interessante Frage bei dem.
Wenn AirPods Schachteln jetzt seit Weihnachten irgendwie im Lager liegen, reißen die da wieder raus, machen die Sticker runter, weil AirPower nicht kommt oder?
Also nee, ich meine, es steht 2018 gedruckt auf der Rückseite auch drauf, ja. Also entweder hat Apple war sich Apple zu fein zu sagen, wir bedrucken da neue Pappe oder irgendwas anderes ist schiefgelaufen, aber diese Verpackung scheint gedruckt im letzten Jahr.
So ist eh schon alles egal, schick die Dinger raus. Oder?
Ja, wäre interessanter, die Geschichte zuzuhören. Also, dass sie wirklich AirPower komplett killen praktisch mit ihrem Statement oder es intern schon gemacht haben zu einem unklaren Zeitpunkt, ist schon interessant. Und das ist auch ein Ausgang, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Beim zunehmenden Desinteresse an AirPod außen vor gelassen.
AirPower bitte, AirPower.
AirPower natürlich, um Himmels Willen. Ist das natürlich ein sehr unrühmliches Ende für diese ganze Geschichte. Und dass sie dieses Statement halt so kurz jetzt nach Einführung der AirPods bringen, mit dieser Box, auf der dieses Ladepad drauf ist, ist einfach skurril. Und es ist natürlich auch immer interessant, wer dann zitiert wird in der mit dem Statement. In dem Fall, sie haben ja keine Pressemitteilung da rausgegeben, sondern einfach Statement weitergegeben. Und da musste der Herr Riccio musste seinen Kopf hinhalten. Der ja iPad, oder ich meine, der macht, glaube ich, mehr als iPad, also Hardware iPad,
Hardware macht er, ja.
Ja, Chips, der ist genau, der ist seit irgendwann ist der so ganz durch die Bank weg Hardware Chef, was ja ziemlich weitreichend ist, wenn du dir Apples Hardware mal anschaust. Der war, glaube ich, ursprünglich mal iPad-Hardware-Chef und dann ging das so weiter. Also der musste seinen Kopf hinhalten, also irgendwo bei dem, unter dem irgendwo ist da was schiefgelaufen, wenn man so will. Die Frage ist halt, was schiefgelaufen ist und ja, ich glaube, was vor allem als Frage übrig bleibt, auf die wir auch keine Antwort haben, leider, aber die entscheidende Frage, die offen ist, ist, was hat Apple dazu gebracht, 2017 das Ding anzukündigen? Also warum war das intern? Warum wurde das als ankündbares Produkt gehandelt intern?
Ich denke, ich hab mir diese Keynote von vor 18 Monaten mit dem Schiller nochmal angeschaut, was er da gesagt hat. Und zum einen, das wurde präsentiert als Sneak Peek, ja, also als etwas, was sich noch in der deutlichen Zukunft bewegt für nächstes Jahr, also für 18 angekündigt. Und er sagt solche Sachen so, wie das ist noch nicht im Standard und das geht alles eigentlich gar nicht, viele Produkte auf einer Matte, das ist nicht möglich. Ja, also hier
aber uns Engineers sind sich sicher, aber dass sie das lösen können.
Wir wissen schon wie.
Ja, genau, richtig.
So, turns out, nee. Also,
Also es war doch aber ganz klar, dass sie das ankündigen mussten damals. Also weil eigentlich ist es ja die richtige Lösung, weil die Lösung war natürlich, also keiner hat ja Bock, also drei solche Pads auf seinem Tisch, auf seinem Nachttisch liegen zu haben oder halt Kabel anzustecken, drei verschiedene. Und die Story ist natürlich, wir bauen Qi ein und weil wir Apple sind oder ne, wir bauen Wireless Charging ein, weil Qi hat ja Apple sicher nie jemals eingebaut, sondern AirPower. Wir bauen das ein und du kannst bekommst bei uns die komplette Lösung von vorne bis hinten von Geräte, die sich drahtlos laden lassen, bis zu einem Gerät, das deine Geräte lädt und zwar alle gleichzeitig. Und theoretisch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das klingt jetzt nicht total aufwendig zu sagen, ja, wir können doch gleichzeitig drei Geräte drahtlos laden. Also ist theoretisch ja, klingt das irgendwie sinnvoll. Und man muss sie dann auch nicht auf drei bestimmte Punkte legen, weil klar, du kannst natürlich einen Enclosure bauen, wo drei Ladepunkte drin sind. Aber was ist, wenn ich jetzt mal nur meine Uhr da drauf schmeiße und werfe die zwischen die zwei Punkte? Dann lädt sie halt nicht, kriege ich nicht mit. Das wäre halt nicht Apple gewesen. Und das muss uns, glaube ich, allen klar sein.
Nee, aber ich glaube, du meinst es auch ernsthaft, glaube ich, aber das muss man nochmal betonen, weil also viele haben ja so ein bisschen gelacht über die Ankündigung, es hat nicht unseren hohen Standards entsprochen.
Ja, und das ist, glaube ich,
in dem Statement. Es ist wirklich, glaube ich, also wenn die Gerüchte jetzt so, also wenn sich das alles bewahrheitet, oder wenn wir es mal als gegeben annehmen, sie wollten nicht einfach eine Ladematte bauen, wo drei Spulen drin sind, sondern sie wollten halt eine Ladematte bauen, wo halt über, keine Ahnung, 20 plus Spulen drin sind, wo du halt die Geräte raufwerfen konntest, wie du wolltest und sie würden halt laden und alle gleichzeitig und ein bisschen Intelligenz, also da soll ein A-Chip drin gewesen sein, irgendeine so abgespeckte Form, der halt irgendwie unter den Geräten kommuniziert, welches gerade draufgelegt wurde und so weiter, deswegen zeigt dein iPhone an, wenn deine AirPods drauf liegen etc. so und das, also daran scheint es gescheitert zu sein, dass halt diese Technik in so einer dünnen Verpackung halt irgendwie die Hitzeentwicklung halt nicht mitmacht.
Ja, und das war auch eine von den Gerüchte-Geschichten, die, ich glaube, der Gruber vor ein paar Monaten schon geschrieben hat, so das wird zu heiß. Mhm. Das wird so heiß, dass das Telefon so heiß wird, dass es nicht mehr laden kann. Das macht also den Rapid Gate wie der Golf auf der Schnellladestation. Und es wird so heiß, dass der A-Chip, der da drin ist, auf dem iOS läuft, dass der zu heiß wird und sich ausschalten muss. Also es wurde richtig heiß. Ja, weil das iPhone lädt ja noch eine ganze Weile, auch wenn es handwarm wird. Mhm. Aber das wird auch auf dem normalen G-Pad ein bisschen, aber halt nicht so warm. Mhm. Wir haben einen Hörer, der hat mir jetzt mehrfach geschrieben, so, der war sich von Anfang an sicher, das kann nicht gehen. Das kann nicht gehen, einfach wegen Physik. Ja, Physik ist halt eine Bitch. Und es geht einfach nicht, weil wenn du da 20 Watt reinsteckst, das ganze System hat im besten Fall eine Effizienz von 60%, 50%, dann müssen da 10 Watt an Energie einfach weg in Wärme.
Ja, aber.
Und das geht halt nicht.
Doch, Apple und America.
Die Technologie, sagt er, war ursprünglich entwickelt, um Hotdogs aufzuwärmen. Ja?
Ja, it works.
Das
fucking works.
Funktioniert, ja. Hand drauf, Hotdogs, ja.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das. Ja klar, es ist schöner so, wie sie es gezeigt haben in ihrer Animation, dass du da die drei Teile irgendwo drauflegen kannst oder auch zwei iPhones oder gemischt drei Watches, völlig wurscht, ja. Aber es wäre ja nicht viel schlimmer gewesen, als einfach das IKEA-Pad zu nehmen.
Ja, aber
da sind halt drei Kreuze drauf und du musst für eine Viertelsekunde zielen.
Aber das ist nicht die Apple-Lösung. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir bei so vielen Apple-Produkten sagen, das ist die bessere Lösung. Also schau dir hier meine Funkel Ohrzahnbürsten-Kopfhörer an, die ich da vor ein paar Wochen gepickt habe. Das ist halt. Wenn du jetzt die vergleichst mit den AirPods, sind die AirPods das bessere Produkt, auch wenn sie mehr oder weniger dasselbe tun. Sie sind kabellos, sie haben ein Mikro, das halbwegs in die richtige Richtung zeigt, gute Akkulaufzeit und kein Kabel zwischen den Geräten und machen Bluetooth. Guck sie die Specsheet nebeneinander an, ist genau dasselbe wie AirPower, lädt drei Geräte gleichzeitig. Das lädt auch drei Geräte gleichzeitig, alle Checkmarks gesetzt, ist identische Gerät, ist es aber halt nicht. Weißt du, die AirPods sind die bessere Komplettlösung. Genauso wäre dieses Pad von, also die AirPower, theoretisch. Und es tut mir immer noch im Herzen weh, dass ich gerade positive Worte über die AirPower verliere, weil ich sie weiterhin komplett auf vielen Ebenen für komplett bescheuert halte. Aber es scheint mir weiterhin das bessere Produkt zu sein im Vergleich zu vielen anderen Ladematten.
Das theoretisch bessere Idee, aber das Produkt ist ja nie entstanden.
Genau.
Deswegen, also, und da auch kein anderer Hersteller dieses Produkt im Markt hat, ist es, ist letztendlich auch nicht irgendwie, also so ganz an den Kopf fassen. Es hat halt nicht geklappt, dass sie das gemacht haben. Und die Problematik ist an der Ankündigung zu sehen. Die Problematik ist darin zu sehen, dass in die Anleitung auch vom letzten iPhone, glaube ich, ne, im Sommer, AirPower-Erwähnung fand, dass es immer wieder auf der Website aufgetaucht ist, dass irgendwie der Name Apples zugewiesen wurde, jetzt irgendwie eine Woche, bevor das Produkt dann eingestellt wurde. Also es hat nie wirklich aufgehört in der, also zu rumoren und irgendwo zu existieren. Dass sie es so spät eingestellt haben, ist wahrscheinlich so das Problem. Wenn sie einfach nichts gesagt hätten, wäre das ein Produkt gewesen, von dem wir nie erfahren hätten, dass Apple daran gearbeitet hätte. Ja. Es gehörte halt anfangs zur Geschichte und es hat einfach die Sache sehr schön rund gemacht. Und es muss wirklich jemanden gegeben haben, so wie das ja auch häufig schon gesagt wurde, der halt intern der Überzeugung war, das schaffen wir. Und dann wurde es weitergetragen und dann hat es diese Ankündigung in die Keynote geschafft als Sneak Peek, weil es halt so schön zur Geschichte passte. Mhm. Aber ich meine, letztendlich ist eigentlich der beste Ausgang, dass es halt nicht als Produkt gekommen ist. Weil wenn es als Produkt gekommen wäre wie diese IKEA-Geschichte, ja, dann wäre jeder total unbegeistert gewesen, weil es wirklich ja dann einfach nur ein Cheapad ist.
Und spätestens in dem Moment, wo du dein, wenn du jetzt mal so ein großes Telefon anschaust, das relativ einfach richtig zu positionieren ist. Aber jetzt guckst du dir mal so ein Ladecase von AirPods an oder halt eine Watch, die relativ klein ist. In dem Moment, wo du die einmal zwischen die Dinger gelegt hast und es einfach nicht lädt, da ist die kabellose Ladengeschichte für dich durch. Weißt du, du gehst, ich habe das jetzt 3 Stunden meine AirPods da liegen gehabt, die sind jetzt schon aufgeladen, du gehst in die S-Bahn, setzt sie rein, die sagen, hey, meine Batterie ist übrigens leer, hättest mich mal besser geladen.
Ich glaube schon, dass man den Kunden zumuten könnte, dass man auf diesem Pad vielleicht nicht nur 3 Kreuze hat, wo man zielen muss, sondern dass da so eine Ausbuchtung ist für die Rückseite von der Watch und vielleicht so ein kleines Ding in der Form von einer AirPod Case. Das ist nicht so schön, ich weiß. Aber trotzdem hätten sie es von Anfang an, irgendjemand bei Apple, der sich mit Physik und Trafos und G auskennt, hat doch irgendwie seinem Manager gesagt, so hör mal, das wird schwierig, 20 Watt rein, 10 Watt Hitze, viele kleine Spulen, die sich überlagern, da haben wir Spitzen in dem Magnetfeld drin, wenn du dein iPhone dazwischen legst, dann lädt es gar nicht und schlecht und es fängt an zu, ich habe das, die Talkshow von der letzten WWDC nochmal angehört, da sagt der Gruber so, was ist denn, wenn sie jetzt irgendwie beim Testen festgestellt haben, wenn du 100 solche Matten hinlegst, 2 fängen an zu brennen, ja, das geht halt nicht.
Ja, und deswegen musst du auch sagen, das ist auch gut, dass es nicht erschienen ist, weil es ihnen ja auch kein Produkt abgebrannt oder um die Ohren geflogen oder so. Das ist, ja, das haben, ja, also das wäre auch inakzeptabel gewesen, genauso wie eine simple Lösung nach so langer Zeit. Wenn du eine simple Lösung machst, wenn du einfach ein G-Pad, ein Apple-gebrandetes Ladepad halt irgendwie veröffentlichst, hübsches Design meinetwegen oder so weiter, wenn es gleich zum Start da ist, kein Problem. Aber nicht irgendwie nach, was sind es, 18 Monate oder was, dann kannst du nicht mit so einer simplen Geschichte kommen, beziehungsweise da hat Apple auch, glaube ich, gar kein Interesse dran. Also sie hatten wirklich auch nur eigene Motivation und Interesse, halt irgendwas Besonderes dort zu produzieren. Und das hat halt nicht geklappt.
Mini Breaking Bad Spoiler. Der Apple Test Engineer, der die AirPowers testen musste, der sah am Ende so aus wie Gustavo Fring.
Ja. Ja.
Ach ja. Haben sie daraus, lustiger Tweet auch vom Troughton Smith, das wird sie etwas lehren, nicht nur leere Ankündigungen anzukündigen.
Ist klar.
Und der letzte Event war halt komplette Nullnummer und nicht kein Inhalt. Keine handfesten Inhalte.
Naja, aber ich meine, Hardware ist halt eine andere Kiste. Dass du halt Software-Ankündigungen ankündigst oder Dienste, die bei denen vielleicht irgendwie auch was schief läuft oder die Verhandlungen länger dauern und irgendein Kram dazwischen kommen kann, ist ja klar, aber Hardware ist halt wirklich, Hardware ist einfach riskant und Hardware voranzukündigen ist halt super riskant, weil, ja, kann man einfach in so vielerlei Hinsicht den Bach runtergehen. Ich meine, bei AirPower hatten sie praktisch nicht viel zu verlieren, weil ich meine, sie haben kein eigenes Produkt in dem Markt gehabt und war eben, wie schon gesagt, war halt schön für die Geschichte, für die iPhone-Geschichte und das drahtlose Laden und dass du halt mehr laden kannst als nur dein iPhone. Aber da war wahrscheinlich ein bisschen zu viel, was in dieses, ach komm, das kündigen wir jetzt einfach ein, irgendwie kriegen wir das schon auf den Markt. Und offensichtlich halt nicht. Deshalb, und dass sie sonst halt sich sonst halt sehr stark zurückhalten, was das angeht. Und ich meine, auch Sachen, ich meine, vorankündigen, auch das erste iPhone mit dem halben Jahr oder was da als Vorlauf war. Und natürlich waren dann die ersten Demo, also die Demo, die das war ja auch noch unter der Glaskuppel und alles. Also und das, was Steve da irgendwie auf der Bühne rumgefuchtelt hat, das Ding muss ja offensichtlich nah am Zusammenbruch gewesen sein.
Auf jeden Fall.
So, wenn er irgendwie das Falsche, er durfte niemals das Falsche und die ganzen Entwickler haben geschwitzt, ja. Da
goldene Wege nicht abschreiben.
Drückt er nicht das falsche Icon und alles, das Ding explodiert in der Hand, mehr oder weniger. Also das wie ein Wunderprodukt dann letztlich dann schon auch geworden, dass sie das tatsächlich in der, wenn man so will, versprochenen Zeit auf den Markt gebracht haben, dann bis Juni dann in den USA. Das war schon
die Apple Watch war ja auch so, muss man auch sagen. Die Apple Watch wurde ja auch ein halbes Jahr locker vorher angekündigt, bevor sie dann in den Verkauf ging und so weiter. Also es ist immer gewagt, also ja. Hardware voranzukündigen. Und diese Banalität der Ladematte spielt halt auch so ein bisschen da rein, dass jeder sich irgendwie an den Kopf gefasst hat, warum das jetzt nicht klappen soll. Weil wenn du den Hintergrund nicht hast, so da, was Apple da machen wollte, was nicht geklappt hat, dann natürlich erscheint es extrem absurd. Und letztendlich, wie es gelaufen ist, war auch extrem absurd mit den ganzen Hinweisen, die Apple selbst rausgelassen hat. Ja. Und es kommt noch und so weiter. Also
ja, vielleicht waren die Lade, vielleicht weil sie es selbst auch als banal empfanden, war ihnen das mit der Ladematte ein bisschen egaler als bei anderen Produkten. Ich meine, die AirPods wurden ja auch dann nochmal aufgeschoben, so kurz vor knapp. Also da, dass Produkte angekündigt werden und es dann länger dauert, das ist ja per se nichts so Neues. Es gab ja mal, natürlich gab es so eine Phase, so in den letzten, weiß nicht, 10 Jahren plus minus, dass Apple es geschafft hat, sehr oft sehr viele Produkte ziemlich pünktlich und auch sehr schnell nach der Ankündigung auf den Markt zu bringen. Die waren dann am Anfang immer noch teilweise schwer zu haben, aber das Produkt war im Handel ab einem, oder zumindest mal bei Apple in den eigenen Stores ab einem gewissen Zeitpunkt. Bis du dann vielleicht eins bekommen hast, hat es immer noch länger gedauert, aber das ging ganz gut. Ich meine, wer sich an die Jahre davor und davor erinnert, weiß, dass es nicht immer so gut ging.
Älteren unter uns.
Die sehr Alten unter uns. Und Tim Cook wird dann eine entscheidende Rolle natürlich gespielt haben in dieser ganzen Geschichte, dass Produkte tatsächlich relativ kurzfristig dann auch auf den Markt kommen. Aber ja, jetzt, weiß nicht, was die Konsequenz ist, was sie wirklich sich da draus ableiten für die Zukunft. Also ich weiß auch nicht, ob das so schlimm ist, ich empfinde es als wenig schlimm, sich hinzustellen und was anzukündigen und dann halt nach anderthalb Jahren zu sagen, okay, haben wir halt nicht geschafft.
Ja, aber das große Gefahr, es gibt noch ein anderes Produkt, was schwebt.
Ja, sprichst über diesen Mac Pro.
Der Mac Pro schwebt auch noch in dem gleichen Zustand.
Der ist mir auch durch den Hinterkopf gegangen, aber der ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, weil wenn sie sich bei dem hinstellen und sagen, hier, das hat irgendwie unseren Standards nicht entsprochen.
Der ist ein anderes Kaliber, weil ihn noch weniger Leute kaufen.
Ja, also viel weniger Leute kaufen, aber die Signalwirkung. Da werden ja wirklich Köpfe explodieren und Leute weinen und schreien nach Käse reiben. Warum kriege ich nicht meinen verdammten Tower mit aktueller Hardware? Und wir kennen ja die ganzen Kisten und es ist ja auch kein unberechtigter Wunsch zu sagen, wir bringen einfach die verdammte Käsereibe zurück und lackiere sie halt Space-Grau und pack halt aktuelle Hardware rein, ja?
Ja, oder halt die Keyboards und also ich meine, was halt so auf Apple eingeschrien wird und sie hören halt irgendwie nicht drauf. Und jetzt, man weiß auch nicht genau, diese Mac Pro Roundtable, wann war die denn? Ja, und wo ist die?
2016, glaube ich, oder?
Ist einfach so absurd.
Nee, 17.
15, oder? Weil ich keine Ahnung.
Das ist schon lange her. Aber Alex hat wahrscheinlich recht, das war also wahrscheinlich 2017.
17 und dann kam im TechCrunch der Panzerino hat letztes Jahr nochmal geschrieben, ja, es ist kein 2018er
Produkt. Hört sich nach plausibler Zeitlinie an.
Relativ zu, wir machen Marzipan und wir machen Amex. Wo relativ dazu ist diese Roundtable passiert und die Entscheidung halt, der iMac ist doch nicht unser einziges Pro-Produkt und also da könnte schon sein, dass so einer von den Bällen beim Jonglieren runterfällt und das ist dann halt der.
Also es war Anfang 2017.
Der rund modulare Mac Pro. Mhm.
Was rund?
Ja, weil der einer von diesen Bällen, den Timo da gerade jongliert hat.
Und naja, Wir haben mal vor langer Zeit dieses Foto hier gesehen von einem iPhone-Prototypen, der besteht aus einem PowerMac G3, einem Netzteil, einem Telefonhörer und irgendwie einem Haufen Kabel. Mhm. Und Harman Kardon Soundsticks oder wie die Dinger heißen. Mhm. Und da war auch so eine Frage, das wussten wir, glaube ich, nicht so, von wann ist das denn? Also wie alt ist dieser Prototyp von diesem iPhone gewesen? Und einer von den Entwicklern hat jetzt noch ein paar zusätzliche Fotos von diesem Ding in Benutzung irgendwie rausgekramt. Also auch Fotoqualität grauenhaft, weil es hat noch keine Smartphones.
Das stimmt, ja.
Und das ist halt zwischen diesem Prototypen, der aussieht wie Jahre weit weg, und der Keynote ist weniger als ein Jahr gewesen. Mhm. Also das war Februar 2006, also 11 Monate später, ist Steve Jobs mit dem iPhone auf der Bühne gestanden. Mhm. Und das ist Wahnsinn, oder? Also das haben sie geschafft. Ja, da hatten sie auch die besten Leute zusammengeholt. Und da war auch Physik jetzt kein unglaubliches Hindernis. Mhm. Ja, also da mussten sie jetzt nicht irgendwie die Physik von Transformatoren überkommen.
Ja, das ist wahr.
Ja. 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 Gut, also das bleibt aber spannend. Auch spannend, ob sie es irgendwann nochmal versuchen, ob sie zum Beispiel jetzt das Reverse G-Charging ins nächste iPhone einbauen, wie beim Samsung. Trauen sie sich das?
Ja, da würde ich von ausgehen. Das ist, glaube ich, das ist eine ganz andere Kiste.
Aber wenn du jetzt gleichzeitig deine Watch und die AirPods auf der Rückseite von deinem iPhone
und das andere, dein zweites iPhone noch mit drauflegst, dann, ja. Nein, also das würde mich wundern, das würde mich eher wundern, wenn es nicht käme im 2019, jetzt im Herbst. Ich glaube, das kann man relativ annehmen. Aber ja, also klar, drahtloses Laden bleibt, da bleibt immer ein bisschen, wenn man da ein bisschen weitergehen möchte, fängt schnell die Voodoo-Kiste an, und irgendwann fängt die Feuerkiste an. Und dann der Grat ist wahrscheinlich fließend.
So, nun. Basti, wie fandst denn du die Keynote? Du hast jetzt unsere Sendung noch nicht gehört, also bist du noch unvorbelastet. Du hast nur die Keynote selbst gesehen. Mhm. Willst du vielleicht kurz zusammenfassen, wie deine Eindrücke waren von dem It's Showtime-Event?
Also zusammengefasst würde ich sagen, ein unglaublich gutes Intro-Video. Punkt. Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung dieses Events. Der Rest ist nicht der Rede wert. Dass Oprah aufgetreten ist, halte ich für einfach ein Unding, weil ich diese Frau ganz schrecklich finde. Also allein schon wegen ihrer Schwurbelscheiße und ihrem, naja, ich muss mich da ein bisschen zusammenreißen.
Also man muss schon sagen, also sie redet halt nur Dreck.
Also, ja, also mal abgesehen von der Schwurbelscheiße, das, was sie da gesagt hat, macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Ich habe da schon nochmal kurz zurückgespult.
Die Worte keinen Sinn. Ich habe es auch zweimal angeschaut. Was sie sagt, ist einfach inhaltslos.
Komplett. Also es ist wirklich so, vor allem wenn du dir so überlegst, stell dir mal vor, Keynote irgendwie, hey, Chef von Epic Games kommt auf die Bühne, so, oder Chef von Sony kommt auf die Bühne, oder Chef von Nintendo kommt auf die Bühne. Dem sagen Apple ganz genau, was der zu sagen hat. Der muss jedes Wort, das aus dem Mund kommt, kommt aus dem Skript. Oprah, stell dich darauf, ist völlig egal, nimm vorher Crack und dann rede irgendeine Scheiße, weil das interessiert sowieso keinen Schwein. Also, ja, Mann, Oprah, vielleicht haben wir ein Auto unterm Stuhl. Nein, hattet ihr nicht, verdammte Scheiße, nicht mal ein iPad oder
ein
10-Euro-Gutschein. Ja, nee, Airpower, wahrscheinlich waren die Stühle heiß wie Schwein. Oh.
Ich glaube, das war Oprah mit Skript.
Ich glaube, ihr habt alle den Drake-Monolog zur Einführung
vergessen, Music
vergessen. Ich würde empfehlen, den nochmal nachzuschauen.
Ganz andere Nummer war das.
Das war ein wahres Highlight. Da kommen einfach einzelne Wörter raus, Drake, und diese einzelnen Wörter ergeben noch nicht mal Sinn.
Drake hat Apple Music eingeführt?
Ich erinnere mich wieder.
Also danach,
gefühlt 25 Minuten auf der Bühne.
Kein Ende genommen. Und,
das war richtig gut, das habe ich komplett ausgeblendet.
Ja, zum Beispiel auch Jennifer Aniston und Steve Carell und die Dingsen, die sind ja normal so ein bisschen lustig. Und der Carell, der kann ja auch dieses, was er eigentlich da versucht hat, diese Office-Nummer, so dieses peinliche, betretene, wiederholt den Witz, der dann witzig ist, da so. Aber das hat da auch nicht funktioniert.
Diese Kombination von den dreien hat auf der Bühne einfach nicht funktioniert. Also Weißt du, aber bei denen kann ich halt zu jeder von diesen Personen kann ich sagen, so Steve Carell, gut, Punkt. Also da brauchen wir auch nichts weiter zu sagen. Jennifer Aniston, mal mindestens in den 90er Jahren für mich sehr prägend. In vieler Hinsicht, wie heißt sie?
Reese Witherspoon.
Ich kann nicht mal was Negatives zu ihr sagen, weil ich einfach nichts zu ihr sagen kann. Von daher ist insgesamt eine okay Kombination, nur diese Dreierkombination mit diesen ausgedachten Gags und diesem gescripteten auf der Bühne, das hat nicht funktioniert. Also, aber das hat jetzt auch keinen so richtig schlechten Eindruck hinterlassen.
Das ist der Typ aus dem Meme, oder?
Ja, natürlich.
Siehst du, daher kenne ich den.
Genau. Ja, also...
Ja, das waren 45 Minuten am Ende. Die waren schon lang. Also muss man schon sagen. Ich habe mir die Aufteilung nämlich nochmal angeschaut, zeitlich. Also von den Services war
nochmal angeschaut.
Die zeitliche Aufteilung, ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Apple News Plus hatte die meiste Zeit von den neuen Diensten, weil es wahrscheinlich auch am spruchreifsten war, so generell. Und hier, Apple Arcade und so, die hatten so 11 Minuten rum. Genau, Drake hatte auch ein Werbevideo, stimmt, habe ich auch vergessen.
Ja, naja, und auch der FC Bayern München hatte, glaube ich, ein Werbevideo für Apple Music.
Oh mein Gott, das war Highlight.
Was?
Bayern Highlight. München? Ja, ja. Im Zusammenhang wahrscheinlich mit Telekom, oder?
Wahrscheinlich. Da hat sich schon alles gefunden, was ich finden musste.
Wie mit Oli Kahn oder was?
Also nein, der hat, glaube ich, vor 20 Jahren hat Oli Kahn mal gespielt.
Der hat, glaube ich, gerade noch gefehlt da in der, aber der Weg ist dann nicht mehr weit.
Oh Mann. Ja.
Naja, also.
Alex, seine Aufteilung unterbrochen.
Ja. Nein, die war schon zu Ende. Ich hatte ja schon letztes Mal, glaube ich, gesagt, so die erste Stunde war ja durchaus, da war ja Abwechslung drin. Also es war ja durchaus bunt, im Gegensatz zur zweiten Stunde oder zweiten 45 Minuten, mit den Stars, die halt keine Trailer gezeigt haben, sondern erzählt haben, wie ihre Filme denn sind.
Aber
es war eine andere Art von der Präsentation und ich glaube, bei Trailer hätten das Ganze ewig lang gemacht und welche Trailer zeigst du dann? Vielleicht sind diese Trailer auch gar nicht fertig.
Vor allem, glaube ich, war die Message, die diese Präsentation gebracht hat, viel wichtiger als Trailer. Weil du kannst natürlich sagen, hier, Herr Spielberg, Herr Abrahams, wir geben Ihnen jetzt einmal ein bisschen Geld und dann macht ihr irgendeine Serie und dann macht ihr das schon, weil grundsätzlich kannst du natürlich sagen, ja, dem ist ja wurscht, für wen er das jetzt Ding macht. Aber was dieses Ganze so, glaube ich, für mich wahnsinnig unterstrichen hat und auch so in der Außenwirkung wahnsinnig wirkungsvoll war so dieses, okay, wir haben Spielberg, Abrahams, dann hier die Steve Carell und Co. und Oprah und was weiß ich irgendwie, ich habe schon wieder vergessen, wer alles noch dabei war. Also irgendwie sehr viele schon wichtige Leute.
Ja.
Und die machen nicht nur Content für uns, sondern die stehen hier auch bei diesem Event auf der Bühne neben uns und präsentieren ihre Arbeit auf unserer Bühne mit. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, ob ein Spielberg in einem Einspieler kommt und danach ein Trailer von ihm gezeigt wird oder ob du Spielberg in einem Einspieler siehst und nachher steht er da und sagt, ich mache das hier für Apple, weil geil.
Also ich glaube, das schwang auf jeden Fall diese Nummer mit. Irgendwie, hier, guck mal, wen wir anheuern können,
genau,
für uns was macht.
Ja.
Und by the way, we are open for business. So, kommen mal alle irgendwie zu. Das war schon Teil der Nachricht, glaube ich auch. Also selbst wenn, glaube ich, in diesen ganzen Hollywood-Kreisen, das war ja kein Geheimnis mehr. Aber jetzt ist es mal angekündigt. Und mit der Ankündigung, Apple, wenn sowas raus ist, wenn das Ding einen Namen hat, das Kind, dann kannst du halt auch ein bisschen hausieren gehen mehr und sagen halt, willst du nicht auch mal irgendwie was für uns machen und so weiter. Und das war sicherlich auch Teil davon.
Ja, denke ich auch.
Ja, gut. Ansonsten
Aber du wolltest die Karte haben, Basti, ne?
Die Karte, genau.
Genau.
Die Apple Card heißt sie, ne? Mhm. Das ist nicht Apple Card Plus.
Nee.
Ich habe so die Kapitel geschrieben für die Shownotes, für die Kapitelmarken. Apple das Plus. Aber Apple Card.
Also insgesamt finde ich das ja, also das fand ich tatsächlich relativ attraktiv insgesamt. Also so dieses Konzept von, wir scheißen auf diese Bullshit-Punkte. Es gibt viele Leute, die diese Bullshit-Punkte gut finden. Vor allem, wenn du zu viel Zeit hast, Bullshit-Punkte zu optimieren, sind Bullshit-Punkte sehr gut. Weil man kann sich da irgendwie Bullshit-Credits rausleiern. alles fein, alles gut. Aber das ist einfach ein Konzept, das für mich nicht funktioniert. Wenn mir irgendeine Karte ein Cashback geben soll, habe ich nichts dagegen, wenn sie mir einfach ein Cashback gibt. Ihr wisst ja, Quipo, Schub, wie sie alle heißen, mega gut. Nein, nicht. So, und sie haben das in einem Konzept gemacht, das...
Wir erinnern uns kurz dran, dass du dir auch mal so ein iPhone oder irgendwas bei eBay Australien kaufst,
ja,
weil...
Ja, korrekt. Mhm. Da musste ich aber keine Bullshit-Punkte einlösen.
Du musst dir nur einen eBay-Account Australien klicken.
Ganz genau, aber der Händler war in Deutschland. Also alles relativ easy. Von daher fand ich das Konzept sehr, sehr gut, auch wenn wir das in Deutschland niemals sehen werden, um Gottes Willen. Und was ich natürlich einfach, weil es das physische Produkt attraktiv ist, ich fand die physikalische Kreditkarte von Apple sehr schön. Mit der Fußangel, dass ich jetzt Goldman Sachs gar nicht so geil finde. Ja. Das war so ein bisschen, meine Erwartung wäre gewesen, als sie gesagt haben, pass mal auf, wir machen eine Karte, und gesagt, alles klar, Banklizenz, läuft bei euch. Weil, das hätten sie ja auch machen können. Und dann wäre das vielleicht auch weniger ein Problem gewesen, dass man sagt, das sieht man irgendwann außerhalb von Deutschland, weil ich sehe nicht, dass sie mit der Sparkasse eine Titan-Apple-Kreditkarte.
Ja, sie brauchen gar nicht mit der Sparkasse das machen. Also,
ja, aber
Goldman Sachs kann das ja auch international machen.
Das wären sie
ja, theoretisch.
Wenn sie das tun.
Also ich weiß
würde,
es nicht.
Ich würde hier Wetten abgeben. Bitte hier nicht aufnehmen. Ups.
Also seit der AirPower wette ich nichts mehr. weil ich glaube, ich lag da auch mal richtig daneben diesem Jahr. Weil es gab da immer mal wieder Gerüchte hier, auch der Kuh und so, die haben immer gesagt, die AirPower jetzt in Produktion kommt im März-Event und so weiter. Und MacRumors, jetzt morgen kommt die und so weiter, neue Informationen im Programmcode gefunden. Die Kreditkarte, keine Ahnung, also ich glaube, Apple hat echt keine Lust, Bank zu sein, glaube ich wirklich. Deswegen partnern sie halt da. Mit Goldman Sachs und gut, fangen halt in den USA an. Und das Lustige ist, es entwickelt schon so eine Art lustige Sogwirkung, die nämlich an alte Tage erinnert, weil ich jetzt auch gerade auf, ich weiß nicht, ob du den Artikel geschrieben hast, Leo auf Heise, aber so American Bank fängt schon an, so zu stänkern, so aus der Richtung irgendwie so, ja, ist ja nichts Besonderes, so. Sie macht ja nichts anderes als unsere Kreditkarte. Und das erinnert mich extrem stark an diese Geschichten, so Palm, ja, weißt du, diese Computer-Heinis, die gehen auch jetzt nicht einfach hier in den Smartphone-Markt und übernehmen das alles. Weil ich glaube wirklich, also Apple hat sich relativ bewusst mit der Bank zusammengetan, um nicht selbst zu sein. Und Goldman Sachs war sicherlich auch dankbar, das zu machen, selbst wenn sie extrem beschnitten werden, was so die sonstigen gängigen Vorstellungen anbelangt, so darfst du keine Daten weiterverkaufen und hast keine komischen Gebühren international, weißt du, wenn Leute international ihre Kreditkarte verwenden, darfst du keine Gebühren erheben, wenn die irgendwie in Deutschland Geld abheben damit und so weiter, aber ja, also ich glaube schon, die ist halt relativ leicht zu besorgen. Du klickst sie einfach. Die Karte an sich ist ja eigentlich nur ein symbolischer Wert, die Apple natürlich ein bisschen hochtrabend und wertig dann gestalten wird. Aber sie werten die Karte ja schon so ab, dass du diese Daily Cash Punkte doppelt so hoch bekommst, wenn du halt mit digital zahlst, mit deiner Watch oder mit deinem Telefon. Also die Karte ist so ein bisschen so symbolischer, hat so ein bisschen symbolischen Charakter. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir natürlich nicht dieses Jahr, vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber dass du irgendwie einen gleichwertigen Partner findest, wenn es nicht selbst irgendwie Goldman Sachs ist, die halt sagen, irgendwie, sie machen ein bisschen mehr Endconsumer-Bereich, weil Apple Card in USA wird, weil es so schnell zu bestellen ist, direkt vom iPhone aus, irgendwie klick, 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 wird extrem gut angenommen.
Wir haben ja hier gesehen, dass viele von diesen kleineren Fintech-Geschichten entweder über irgendeinen EU-Umweg zu ihrer Banklizenz kommen in Estland, Lettland, irgendwas. Sowas, ja. Oder dass sie eben mit einer etablierten Bank hier zusammenspielen. Zum Beispiel Contist hat hinten die Solaris Bank dran. Es gibt einige von den Produkten, die über so eine Bude wie Wirecard implementiert werden. Also das geht schon alles. Auch diese Apple Cash Karte, die jetzt bis jetzt nur in den USA funktioniert, dass du eben von Person zu Person irgendwie Geld überweisen kannst. Das könnten sie ja genauso machen wie hier der Kringel und die Konsorten, die es halt nicht geschafft haben, weil das halt nicht abendfüllend für eine ganze Firma ist. So, das ist das alte Steve Jobs und Dropbox-Argument. Aber wenn das halt in iMessage eingebaut ist, dann kann ich mir schon denken, dass das ganz gut eigentlich abhebt. Und das wäre eben die Grundlage dafür, dass sie dann hier auch die die Kreditkarte irgendwann einführen. Und ich glaube auch, dass das können sie eigentlich schon auch in der ganzen Eurozone auf einmal rausschmeißen und dann sagen, hier, bam, Apple Cash in Euros.
Wir werden ja sehen.
Man muss immer lachen, wenn dann so Analysten irgendwie halt schreiben, irgendwie so, das ist Free Cash und Apple erzeugt Free Cash mit Free Cash und dann ist irgendwie alles frei und so weiter. Ich muss immer echt schmunzeln und so weiter. Aber ich verstehe auch zu wenig von diesem Geschäft, muss ich sagen, wie das dann letztendlich mit den ganzen, also dieser ganze Finanzsektor, wie das dann läuft. Aber ich glaube, es ist halt schon ein Geschäftsmodell, was sehr gut zu den Apple Services so generell passt. Und Apple Pay ist ja ein relativ großes Standbein davon, das muss man schon sagen. Und das haben sie ja, das hat gedauert und Apple hat sich das bestimmt auch schneller gewünscht, aber und eine Verbreitung von 75% der Läden, die das in den USA abnehmen, ist wahrscheinlich noch einfach eine unbefriedigende Prozentzahl. Im Gegensatz dann zu Australien oder auch England, wo 85 beziehungsweise halt irgendwie 99% der Shops halt schon Apple Pay nehmen. Aber sie sind halt beharrlich dabei und ich glaube schon, dass das jetzt nicht jetzt, dass die Karte dann die gleiche Kerbe haut, definitiv. Und Cash wird auch irgendwann sicherlich kommen.
Es manche von den hier Rewe und sowas und wie heißt der DM und die ganzen Payback-Buden und sowas, die haben ja immer das Problem, dass du deine Karte irgendwie scannen musst. Und jetzt haben sie ja auch irgendwie Apps und die Apps zeigen irgendwie einen Barcode an. Gleiches Spiel bei Burger King, McDonald's, die haben solche Gutscheincodes in den Apps drin, die du dann in der Kasse scannen sollst. Das ist immer das Problem für den Kunden und für den Kassierer, die wissen, man kann vorher nicht wissen, wo ist der Fokus von dem Scanner. Also wo kann der das richtig abscannen? Musst du es genau dran halten? Dann siehst du nicht, wo du es dran hältst oder musst du es richtig rum oder falsch rum unter die Kasse legen? Bei manchen Kassen haben sie dann eben so einen Sticker auf dem Tisch, wo lasert der dann drauf und dann kannst du es da drunter schieben und dann hast du es falsch drunter geschoben und so weiter. Hat sich jetzt Rewe gedacht, okay, wir machen es offensichtlich. Wir kleben vor den Scanner an der Kasse so ein halbes iPhone dran. Und dann kannst du dein eigenes iPhone so draufpappen und dann stimmt das und dann kann er das lesen.
Das Problem ist, die Leute schnallen es nicht. Ich stand dabei, wie die Leute es einfach nicht hinbekommen, das da richtig dran zu halten. Und das löst das Grundproblem im Rewe nicht. Weil das Grundproblem im Rewe ist, wenn du gleichzeitig mit der Kassierperson dein Smartphone da vorne scannst, wird das Produkt nicht gescannt. Deswegen müssen die im Rewe immer, sagen sie mir bitte Bescheid, wenn sie scannen wollen, dann mache ich kurz eine Pause. Oder schauen dich dann böse an, weil du gleichzeitig was scannst, das Ding piepst, das piepst genauso, wie wenn du ein Produkt drüber ziehst. Das ist einfach komplett reingefrickelt in dieses System. Genau, also was man im Video sehen kann, also diese aufgeklebte Scan-Hilfe, sie funktioniert gut, wenn du genau verstanden hast, wie du es dahin halten musst, aber die Leute kriegen das nicht gebacken. Ja. Und dann kommen die Leute auch mit ihren Karten und dann versucht das jemand dazwischen zu halten. Und, oh Gott.
Ja, sag mal, ich verstehe das Bild auch nicht. Also aus dieser Perspektive zumindest, halte ich das direkt davor? Also,
genau, Gesicht auf Gesicht. Okay. Also angenommen, dass das schaut dich an und dann hältst du es direkt dran.
Ja, okay, alles klar. Ja. Also so wie High Five so.
Genau, mit dem iPhone-Display.
Okay. Payback High Five. Ja, genau.
Und was man jetzt zum Beispiel sagen muss, die Implementierung der Kundenkartenscannerei, Payback-Kundenkartenscannerei im DM-Markt funktioniert sehr, sehr gut. Das ist ein komplett eigenes Gerät, das steht weit weg von der Kasse.
Und das ist so eine Kiste? Wo früher die Kleingeldrückgabeschale war, das kennt man vom Bäcker manchmal, ja? Hat jetzt DM hinten an der Kasse.
Da, wo früher die Plastiktütchen hingen.
Das weiß ich nicht.
Ja.
Ja? Aber auf jeden Fall ist da jetzt so ein Gerät, manche DMs haben auch noch so ein zweites Display, wo irgendwie so Kassenbon durchläuft.
Steht immer mit drauf, was du gerade bezahlen musst.
Und da kannst du eben auch dein Telefon drauflegen.
Und das ist auch komplett entkoppelt vom Kassiervorgang. Das heißt, das kannst du jederzeit da drauf halten, das piepst da extra, das erscheint dann damit, dass du deine Karte gescannt hast. Und da bricht aber nicht die Person an der Kasse selbst. Es ist also sehr, sehr entkoppelt und du kannst da die Karte oben drauf halten, du kannst das Telefon oben drauf halten. Und diese Kiste ist groß genug, dass man da so leicht verständliche Anleitungen draufdrucken kann. Also das scheint für mich zu funktionieren. Es gibt immer noch Leute, die dann der Kassiererin die Karte in die Hand drücken. Ist der auch wurscht? Die scannt, zieht sie drüber und sagt dann, die können sie das nächste Mal noch einfach da oben auf diesen Laser legen selbst. Dann brauchen sie mir gar nicht geben. ihre schimmelige Karte und ja, das von daher funktioniert das grundsätzlich, glaube ich, deutlich besser als dieser Quatsch beim Rewe. Aber was sollen sie denn machen? Also die haben ja diese Scanstäbe ausgerollt. Also deutschlandweit. Hätten
vorher sagen können, dass das...
Ja.
Und dann kommen natürlich solche Läden wie Tankstellen, ja, und machen sich irgendeine lustige eine PayPal-App drauf. Hier, Shell hat eine neue PayPal-App gestartet. Weiß nicht. Und dann kommen solche...
Kombination ist gut.
Da steht also Shell Smart Pay, powered by PayPal, einfach mit dem Smartphone an der Säule zahlen und drunter hier Tankstelle, Handyverbot, Schild.
Das ist einfach so gut.
Kann man sich mal bei... Hier, Hanno Bender ist so ein der arbeitet bei der Lebensmittelzeitung, glaube ich, und da kann man mal solche Sachen auch sehen.
Man beachtet das Telefon, das verboten ist.
Ja.
Also dieses Telefon sollte tatsächlich an der Tankstelle und an allen anderen Orten verboten sein.
Seit den 90ern nicht mehr im Handel.
Nicht erlaubt. Wir hatten es ja in Slack diskutiert. Ich hatte das Problem, dass ich zum ersten Mal mit Apple Pay an der Tankstelle auch Zahlungen abgelehnt wurde. Und sehr blöd, weil ich hatte nichts anderes dabei außer das Telefon. Und ich meine, ich hätte meine Watch nochmal dran halten können, aber also ich hatte keine klassische Karte dabei und geschweige denn Bargeld. Und beim zweiten Durchlauf oder zweiten oder dritten Durchlauf, ich glaube beim zweiten hat es schon dann normal funktioniert. Unklar, warum diese erste Ablehnung erfolgt ist. Die Kassiererin meinte auch nur, es liegt wahrscheinlich bei uns am Terminal. Also die kannte es in irgendeiner Form, war ihr das auch schon mal wohl über den Weg gelaufen. Und Timo, du sagtest dann, was dir passiert ist und was wahrscheinlich auch bei mir die Ursache für das Problem war der Unterschied, dass wenn man das Terminal Apple Pay aktivieren lässt, statt Apple Pay selbst manuell zu aktivieren.
Du hältst das ausgeschaltete Telefon ans Terminal, Terminal weckt das iPhone auf und dann sollte es eigentlich losgehen. Aber manche Terminals nehmen das als, ey, da ist eine tote Karte, ich gehe jetzt kaputt, entgegen.
Ja, scheinbar. Oder muss das iPhone aus sein, weil ich vermute, dass meins an war, aber ich habe den Apple Pay Dialog halt nicht aktiviert.
Das ist wurscht. Also ja. Das kann auch aus sein, ja.
Weil das Komische ist, was ganz kurz, das war so kurz, dass ich es kaum richtig erkannt habe, war nämlich, dass nicht Apple Pay Konfigurationsdialog erschienen ist, aber so eine Art Hinweisdialog von wegen, mach doch mal Doppelklick auf deine Seitentaste, sowas in der Art ungefähr. Und dann wurde die Karte abgelehnt. Das heißt also, das ziemlich sicher war das genau das Problem, in das ich gerannt bin. Und das ist vielleicht ein guter Tipp, falls jemand von den Hörern auch mal da reinrennt, dass das dann eigentlich helfen sollte, die Apple Pay manuell zu aktivieren. Am besten auch vorher gleich die Autorisierung halt durchzuführen mit Face ID oder Touch ID, was man halt am iPhone hat.
Weil also dann, Apple Pay öffnen, meinst du?
Ja, Apple Pay, wenn du halt die Tastenkombination abgewählt hast, wovon ich strikt abraten muss.
Auf jeden Fall ausschalten.
Dann weiß ich nicht, was machst du denn dann? Musst du Wallet öffnen. Auf. Ja, musst du Wallet aufmachen und halt das dann die Karte da raussuchen.
Okay, verstehe.
Ja?
Pro-Tipp, Wallet kann man sich in Control Center reinlegen.
Das ist natürlich ein guter Ausweg dann, weil ansonsten halt einfach Seitentaste doppelklicken und fertig.
Und ich habe gesehen, gibt es da einen Grund dafür, dass die Transaktionen jetzt mit iOS 12.2 irgendwie anders aussehen und immer überall dieses, können da auch Icons erscheinen? Oder
ja, ich meine,
ich sehe immer nur dieses Fabriksymbol.
Ich habe auch noch kein anderes Symbol bekommen, aber das ist ja schon die Vorbereitung für die Paycard. Also das ist ja das Interface, was wir jetzt sehen und was halt auch für die restliche, bei der Ankündigung von der Apple Card sind ja viele Sachen verschwommen, Funktionen verschwommen, die jetzt schon vorhanden sind für Apple Pay Nutzer. Das ist auch in der Berichterstattung nicht überall angekommen, dass ein guter Prozentsatz dieser Sachen, die Apple für diese eigene Karte vorgestellt hat, existiert, wenn du Apple Pay benutzt mit deiner Kreditkarte. Aber offensichtlich lassen sie sich natürlich ein paar Sachen für ihre eigene Karte übrig. Oder öffnen sie vielleicht früher oder später auch noch für andere Karten, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass diese geänderte Ansicht jetzt ist ein Teil davon. Und für die Apple Card sollst du ja dann diesen bunten, so nach dem Schema von Apple Maps wie die das Farbschema für die verschiedenen Geschäftskategorien, was Apple Maps hat, das soll praktisch auch in die Wallet-App einfließen. Das heißt, wenn du halt beim Supermarkt einkaufst, kriegst du halt andere Farbe, als wenn du bei der Tankstelle einkaufst und so weiter. Dann wird es halt jeweils dieser Kategorie zugeordnet. Und für die Apple Card kriegst du dann noch den Rest drumherum geschneidert mit der Auflistung und ein bisschen Farbspielerei.
Wer sich noch gefragt hat, wem dieses Thema unter den Fingernägeln brennt, wie das mit den Ortsbezeichnungen und den Geschäftsnamen ist von Apple Pay Zahlungen in der History hier. Mein iPhone ist ja auf Englisch gestellt, das heißt, es sagt, wenn die Transaktion frisch reinkommt, steht da meistens zum Beispiel München, manchmal auch mit kaputten, zerschossenen Umlaut oder solchen Sachen. Oh. Jetzt ist aber mein iPhone auf Englisch gestellt und es holt sich dann offensichtlich von Apple Maps den Ortsnamen, so wie er in Apple Maps heißt. Und da heißt München zum Beispiel Munich. Fürstenfeldbruck heißt Fürstenfeldbruck mit Ü, aber Gröbenzell heißt Grobenzell. Natürlich. Und so ist es auch in Apple Maps drin. Also alle Geschäfte, die in Gröbenzell sind, heißen in Apple Pay Grobenzell, weil der Ort halt in Apple Maps falsch drin steht. Und also das ist jetzt ein Hinweis, dass der also wirklich die Daten aus Apple Pay auf jeden Fall aus Apple Maps rausholt.
Die haben ja eine riesen Kiste darum gemacht, dass die Apple Card genau weiß, wo du eingekauft hast und nicht mehr deine kryptischen Aufzeichnungen auf deiner Kreditkartenabrechnung ist. Und das gab ja in den USA so Leute so, yay, und voll begeistert, so Berichterstattung, so super Sache, dass du genau weißt. Und so, ja, da hat er von keiner Apple Pay jemals benutzt. Das ist ja alles, das ist ja vorhanden. Also, das war so nichts neu. Also, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich hatte bei der Hälfte der Sachen, die ich darüber gelesen habe, waren da ist einfach ein Berg an Funktionen, die jeder, der Apple Pay benutzt, hat diese Funktionen einfach schon mal gesehen. Und sagt, ja, okay. Also das fand ich sehr ein bisschen schräg. Ich meine, das ist halt so ein typisches Ding. Also das sind natürlich einfach, dass Apple das nochmal ankündigt, hat mich nicht gewundert. Das ist genauso wie sie die TV-App nochmal aufgekaut haben. Da war natürlich 80% der Sachen, die da erzählt wurden, sind Sachen, die jetzt vorhanden sind in der TV-App. Also ja, manche, und die musst du natürlich nochmal runterkauen. Das ist ja auch legitim. Aber dass das dann in der Berichterstattung halt einfach als neu plötzlich auftaucht, das irritiert mich dann doch immer ein bisschen.
Nun, Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung von Miradore. Das ist ein MDM-System, um Devices zu verwalten, ja, um Mobile Device Management zu machen. Das heißt, wenn man ein Gerät in seiner Firma verwalten möchte, was ein Mitarbeiter benutzt, dann kann man das darüber erledigen. Bei Miradore ist jetzt besonders, dass die das eben nicht nur für iPhone, iPad und Mac machen, sondern die machen das so für ungefähr alles, was funkt und eine Batterie drin hat. Und was auch keine Batterie drin. Also es funktioniert, es ist ein Universal Endpoint Management System. Das heißt, ihr könnt nicht nur iPhone und iPad benutzen und verwalten, ihr könnt auch Android-Geräte verwalten. Die Funktionen, die da verwaltbar sind, die unterscheiden sich ein bisschen. Die machen da verschiedene Sachen, was sie da ermöglichen. Beim iPhone weiß ich es ein bisschen genauer. Da werden halt über die Konfigurationsprofile weitere Funktionen freigeschaltet, an die du sonst gar nicht drankommst als User. Beim Android ist es ein bisschen anders, aber die haben da auch, sind da auch inzwischen ein bisschen weiter. Und ihr kennt es dann schon, ihr mögt die Features, ihr mögt die UI, die Miradore euch dafür bereitstellt. Aber dann kommen eben auch Macs dazu. Und dann kommen eben auch Windows 10 PCs dazu. Und du kannst halt auch die ganzen Enterprise-Funktionen, die der Windows 10 über die MDM-Fähigkeiten bereitstellt, dann über Miradore verwalten. Und er hatte mir letztes Mal, der Kollege von Miradore, noch gesagt, so, wenn irgendjemand wirklich noch Windows Mobile hat, es geht auch. Wenn man wirklich noch muss, dann geht es.
Ja.
Dann geht das auch. Und dann sind eben alle Geräte von der Firma, jetzt die mobilen, die unterwegs sind, die mit den Außendienstlern unterwegs sind oder auch die in der Firma stehen, direkt dort integriert in diesem Universal Endpoint Management. Und darüber lassen sich eben jetzt im kommenden Jahr auch neue Features werden da reingebaut, zum Beispiel sowas wie Patch Management. Wann darf denn dieses Windows 10 diesen Patch installieren und wann lieber nicht, weil dann die Enterprise-Software kaputt geht? Darüber lässt sich die eigene Enterprise-Software auf die Geräte drauf pushen, eben auch bei Windows 10 und eben auch bei iOS und deine B2B-Apps und deine Gratis-Apps aus dem App-Store und so weiter. Also die ganze Firma unter ein Dach zu bringen, das könnt ihr mit Miradore machen, mit allen mobilen Geräten, mit allen PCs, mit allen Macs. Und die haben da eine sehr schöne Lösung für euch. Ihr geht auf www.miradore.com/bitsundso und dort könnt ihr das mal testen, euch mal anschauen, schreibt denen mal. Die können euch sicherlich mit euren MDM-Problemen weiterhelfen. Ihr könnt auch ja mal sehen, was da für Möglichkeiten drin sind. Es gibt ein großes Thema und ihr könnt euch da wahrscheinlich so einen halben Admin sparen in der Firma, der eben nicht mehr beschäftigt ist, Geräte anzustecken, sondern der das direkt über die Wolke dort auf die Devices rüberschubsen kann. Herzlichen Dank an Miradore für die Unterstützung. Sagt mal eurem Admin Bescheid, dass er vielleicht mal ein bisschen mehr die Füße hochlegen kann.
Ich habe mich gerade während diesem Spot dieses Gerät entrollt.
Siehst du mal.
Gar nicht so schwierig.
Gar nicht so schlimm. Herzlichen Dank. Wir bleiben noch mal kurz bei dem Bankenthema und zwar N26 ist diese Woche wieder aufgefallen durch ihr Handling von Betrugsfällen. Also da, wo Geld liegt, das zieht die Betrüger sozusagen magisch an. Und diese Woche ist ein Fall hochgekommen, der, glaube ich, ganz bemerkenswert ist bei N26. Und zwar ist ein Kunde einmal tüchtig abgefischt worden. Hat das Telefon bei ihm geklingelt. Auf dem Telefon stand die Berliner Nummer von N26 drauf. Steht nicht im Detail drin, was der dann gefragt hat, aber der hat halt auf irgendeine Art und Weise den Kunden bequatscht, dass der mal seine ganzen Daten rausrückt. Dann haben sie in kurzer Folge seine E-Mail-Adresse, seine Handynummer bei N26 geändert und haben das Konto leergeräumt, 80.000 Euro. Relativ schlecht. Kunde ruft bei N26 an, N26 sagt, ruf uns nicht an, schreib eine E-Mail hier. Online-Chat-Service und so reicht schon. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo dann diese lustige Fintech-Welt vielleicht auseinanderbricht, wenn halt die Online-Bank diesen Service nicht mit ihren 10.000 Neukunden am Tag skaliert.
Und das ist, ich denke, zusammen damit gerade halt sehr schwierig, weil das gerade ja so der große Hebel ist, an dem N26 anhebeln will. So, wir müssen über tonnenweise Kunden skalieren und das ist vielleicht einfach nicht die beste Idee, wenn du es halt dann hinten raus nicht im Kreuz hast. Also, ich weiß es gar nicht, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist.
Ja, ausgegangen ist so, dass das irgendwie natürlich sich N26 dann irgendwie auf Presseberichte und so weiter hat sich dann doch gemeldet und da Lösungen wurden anvisiert. Mein Problem mit der Geschichte ist so ein bisschen, also ich glaube sofort, dass bei derartigen Zuwächsen dort stattfinden gerade, da definitiv Support hinten dran bleibt. Was mir missfällt an der Geschichte ist, man blickt halt nicht dahinter, man weiß nicht, was wirklich passiert ist. Ich möchte dem Kunden da keine Quatschsteuer unterstellen, ganz und gar nicht, aber du weißt halt auch nicht, was wirklich passiert ist. Und diese Geschichten werden halt auch gerne benutzt, um halt, bei der traditionellen Bank wäre das nicht passiert so. Ja, ist halt auch Quatsch. Also das ist, du hast natürlich irgendwie andere Supportstrukturen, die wird bei großen Banken dann vielleicht auch mal, da hast du einen persönlichen Kontakt vielleicht, da wird dir anders geholfen. Auf der anderen Seite hast du vielleicht keinen Chat-Support, der dir halt nachts um drei halt irgendwelche kryptischen Fragen zu deinem Konto beantwortet. Also ich habe ein Problem damit, wenn diese Stories benutzt werden, um halt so eine, siehst du mal, wärst du mal bei der guten alten Sparkasse oder so geblieben. Oder bei der, egal welche Bank, aber wärst du mal bei deinem guten alten Konto geblieben. So, damit hätte ich ein Problem. Aber ich möchte auf keinen Fall N26 verteidigen, weil ich glaube sofort, dass die ein Skalierungsproblem haben. Und die hatten ja auch schon Probleme mit ihrer Technik in der Vergangenheit. Ich erinnere mich an der Chaos-Kongresse, in denen deren Infrastruktur so ein bisschen zerlegt wurde. Also, es mag alles stimmen daran. Und gleichzeitig will ich nichts.
Und ich verstehe ja, dass das Telefonsupport für die Firma nervig ist, für die Bank nervig ist, weil
für jeden. Telefonsupport ist immer die Hölle.
Die Hölle, aber du musst es halt haben, wenn dich einer anruft und sagt, ey, ich bin gerade betrogen worden, mein Konto wird leergeräumt. Ja. Und auch die Betrugserkennung, ich weiß ja nicht, wie das bei den herkömmlichen Banken ist, aber da ist halt Stufe 1 der Betrugserkennung, komm in die Filiale. Du musst alles persönlich machen, da haben wir wenigstens ein Foto von deiner Nase. Und das fällt halt da dann, wenn ein Kunde auf einmal seine Handynummer ändert, sein Passwort ändert, seine E-Mail-Adresse ändert und das Konto leer macht in der Folge, vielleicht blockieren.
Timo, AI wird alles klären, das ist ein Upload-Filter, ja. Alle intelligent und so weiter. Ja, sehr schöner Fall eigentlich, ja. Ist so, das passiert, Betrug, relativ klar.
Ich meine, du kannst es mal bei PayPal versuchen. Also mach mal diese Folge bei PayPal. Ja. Du gehst von einer, weiß nicht, von einer britischen IP-Adresse, änderst du deine auf eine britische Nummer, machst eine neue E-Mail-Adresse rein, änderst das Passwort und machst das Konto leer. Lassen Sie das machen oder sagen Sie da, schick mal einen Fax und sag mal, wer du bist.
Ja.
Also es ist halt schwierig bei solchen Läden, wo eventuell Leute sitzen, die halt bisher irgendwie eine lustige Dating-App geschraubt haben und jetzt Bank machen sollen.
Ja, natürlich.
Und
Weil das Lustige ist, es ist gar kein Witz, sondern das ist ja wirklich so.
Gleiche Firma, ne? Das ist
Ach, Supportfall, war das nicht die Dating-App, war das Bank, okay. Also so ganz schlecht in einer anderen Stimme abheben.
Ja. Ich weiß nicht, deswegen bisschen, ich bin aber auch mit den herkömmlichen Banken extrem unzufrieden. Ja, also was die sich so leisten, insbesondere Hypovereinsbank, die kann mir das vielleicht jemand erklären? Die haben mir neulich einen Brief geschrieben, jetzt nach 10 Jahren, seit die Firma besteht, haben sie einen Brief geschrieben, Herr Hetzel, sagen Sie mal, in welchem Land ist eigentlich Ihre Haupttätigkeit?
Das ist gesagt, Internet.
Nach 10 Jahren?
Ja.
Das ist super.
Hab ich mir gedacht, so, ihr könnt doch auf mein Konto gucken. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn ich Basti auf mein Konto gucken lassen würde.
Mama.
Dann würdest du wahrscheinlich erkennen, viel Deutschland dabei.
Vielleicht, ja.
Viel Bauhaus.
Ja, Baumarktumsätze. Nee, ich weiß es nicht, was das für eine Geschichte war. Und halt auch keine Erklärung. So, sagen Sie mal hier, wegen Steuerhinterziehungsgeschichten und Qualitätskontrolle, so, nee, also Deutschland. Ich weiß nicht, also.
Ach ja.
Seltsam. Gut. Ich habe mal geguckt, wir haben neulich über diese neuen iMacs gesprochen, die mit dem Speedbump und den drehenden Festplatten und den Fusion Drive und solchen Geschichten und wie das eventuell nicht die beste Idee ist, sich so einen Mac mit Fusion Drive zu kaufen. Und dann habe ich mal geguckt, wie ist das denn mit leicht gebrauchten iMacs, weil die sind vielleicht ein bisschen günstiger und vielleicht wollen Leute die jetzt inzwischen loswerden und wie sieht das dann aus und den 5K iMac gibt es ja schon eine ganze Weile und vielleicht gibt es ja dieses schöne Display auch mit einem akzeptablen Rechner hinten dran inzwischen gebraucht und so. Habe ich mal angeschaut, was so der Gebrauchtmarkt von iMacs hergibt. Und ich habe zumindest auf einen kurzen 5-Minuten-Überblick habe ich folgendes Muster erkennen können, dass die iMacs mit Fusion Drive praktisch nichts mehr wert sind und die der Käufer clevererweise mit einer SSD ausgestattet sind, praktisch zum Neupreis über den Tisch gehen.
Okay, das ist gut. Gut zu wissen.
Also kleiner Kauftipp, wenn ihr den Wiederverkaufswert von eurem iMac hochhalten möchtet, dann kauft den mal mit einer SSD, weil die Gebrauchtkäufer wissen, was das Fusion Drive für ein Rip-Off ist.
Ich habe einen Fusion Drive, das ist mega gut. Ich kann wegen dem Fusion Drive nicht auf Mojave updaten, mega.
Aber du hast ja das gehackt, oder?
Ja, natürlich, aber
wieder Verkaufswert auch ganz niedrig.
Ja, es ist schön, ich habe den ja schon gebraucht gekauft, also der war ja schon sehr niedrig, aber ich möchte den auch gar nicht verkaufen. Das ist einfach ein sehr gutes Gerät.
Aber hast du echt 5K iMacs gefunden, die sehr akzeptabel dann im Preis sind, selbst wenn sie halt einen Fusion Drive haben?
Ja, also du kannst so ein Fusion Drive 5K Mac für knapp über 1000 irgendwie so, der 27 Zoll, also
wow.
Geht okay. Ja, ne? Aber du willst ihn halt auf keinen Fall haben, weil er wahrscheinlich wie die Supergurke performt.
Du könntest ihn doch von der externen SSD booten, oder? Ist halt nicht schön und so weiter, aber
ja, also es wäre halt irgendwie ein halbwegs okayer, fairer Preis für das Display, aber du kannst halt nichts extern anschließen. Du bist dann auf die entsprechende CPU angewiesen, die da drin ist und die sind auch nicht so berühmt. Aber wenn du dann sagst, ich will einen gebrauchten 5K iMac mit ein bisschen SSD drin, dann bist du halt gleich 2.500, 3.000 los.
Und was sagt iFixit? Kann man einen Fusion Drive wechseln auf eine SSD? So inoffiziell?
Keine Ahnung. Das ist mit dem 5K Mac aufschneiden, das ist nicht so geil. Es geht.
Geht der nicht anders, nicht genauso wie die davor?
Ja, du mit dem Pizzarädchen, das ist Klebstoff, easy. Aber das will man doch nicht.
Das ist kein Problem. Es ist ernsthaft kein Problem.
Es ist kein Problem, aber man will es vielleicht einfach nicht.
Es ist kein Problem.
Das ist direkt, nachdem die Bauarbeiten an deinem Carport abgeschlossen hast, kannst du noch so ein iMac nebenbei.
Ja, da habe ich schon zweimal gemacht. Das ist voll gut.
Ja, okay, kann man auch machen.
Werkzeug daheim. Ich schneide euch alles auf.
Kann man auch machen, sagt derjenige, der mit den Klebestreifen die Festplatte...
Ich habe ihn aufgemacht und wieder zugemacht.
Gut, okay. Wenn das
nur die SSD nicht allzu professionell installiert.
Mir immer noch ein Rätsel, warum nicht einfach aus Prinzip keine Schrauben verwendet.
Keine Zeit. Und
Schrauben viel zu kommen. Heikle technische Arbeit und dann für diese Schrauben 2 Minuten keine Zeit gehabt.
Schrauben viel zu kompliziert. Nein, mir hat irgendwas gefehlt. Mir hat ein Rahmen gefehlt oder irgendwas. Da hatte ich keine Lust.
Ja. Mir haben die Doppelseite, da gibt es ja diese vorgefertigten Klebestreifen, dass man wieder zukleben kann. Die waren nicht lieferbar eine Weile. Ich hatte die bestellt und so, kommen so in 3 Wochen. Und ich hatte halt relativ lange einen oben und unten mit Paketklebern zugeklebten iMac. Also ich darf ja eigentlich überhaupt nicht über mich über Leo lustig machen.
Ja, vor allem gar nicht, weil außen den mit Paketklebern waren.
Es ging nicht anders. Es war was anderes,
weil meiner sah von außen wie neu. Der war nur innen völlig verhunzt.
Meiner war dafür von innen perfekt, weißt du, das alles saß genau da, wo es sitzen sollte. Aber
ich
hab
mir auf unterschiedliche Bastelphilosophien. Ja. Innen sehr schön, außen lieber schön.
Aber außen total verhunzt. Mm.
Bei dir geht es ja um so ein 2009 oder 2010er Modell.
Ja, meiner war ja noch alt. Ich hatte noch gar nicht diese Komplexität des Displays, hatte ich gar nicht, die Basti und bei den späteren jetzt hatte. Das
genau, bei deinem Modell und bei meinem Modell ist ja noch so, dass die Glasplatte vorne getrennt vom Display ist und dass die nur mit Magneten reingehängt ist. Und dass ein wahnsinniger Sadist von einem Apple-Engineer gedacht hat, wir machen die Schrauben fürs eigentliche Display ungefähr so tief im Gehäuse und du brauchst einen so dünnen Schraubenzieher und die Schrauben, die du dann herausholst, die werden natürlich von den Magneten, die da an der genau der gleichen Stelle sind, angesaugt und Spaß.
Ja, man muss sich schon konzentrieren bei der Arbeit.
Ja, ich wollte nur, falls ihr einen Mac kauft, und den iMac kauft und den wiederverkaufen möchtet, es lohnt sich möglicherweise auch über die Lebenszeit von dem Ding oder die Haltezeit, wie lange ihr das Ding haben werdet, kommt ihr am Ende besser raus, wenn ihr mehr für das Upgrade von der SSD ausgibt, wenn der Gebrauchtmarkt weiterhin so bleibt, weil die Fusion Drive Macs einfach Grütze sind.
Auf der anderen Seite, ich habe ja meinen Fusion Drive zu einem Fusion Drive aus Flash-Speicher mit SSD gewechselt. Ich könnte auch Mojave installieren, ich müsste nur einmal kurz dieses Fusion Drive nochmal platt machen und das nachträglich nochmal heile machen. Dann ging das auch. Also Fusion Drive bestehend aus nur Flash-Speicher ist gut. Das ist so schnell wie Flash-Speicher. Mhm. Und du merkst ja auch von dem Fusion Drive nichts.
Ja,
voll gut. Best.
So, dann hatten wir, ich habe mir eine Watch ausgeliehen, habe die Watch angelegt, habe gesagt, hier EKG und die Watch hat festgestellt, ich hab ein Herz, ich habe einen Puls, ich muss nicht zum Arzt.
Das ist nicht schlecht. Könnte man sagen.
Die haben, wie auch angesagt, das EKG für relativ ganz Europa freigeschaltet mit einem Mal, haben das CE-Label draufgepappt, fertig.
Ja, also relativ zeitnah, muss man sagen. Das ist ja aber relativ positiv mal zu sehen. Im Dezember ging, glaube ich, die USA los mit der EKG-Funktion und dann sind wir ein paar Monate später mit Europa, also vielen Ländern in Europa dabei. Und das heißt, das Lustige ist an der Geschichte so ein bisschen, die hatten vorher die Beschränkung drin, dass wenn du in den USA eine Watch bekommen hast, gekauft hast, dann hast du diese EKG-Funktion ab letzten Dezember bekommen, für Uhren, die in den USA erworben wurden. Also da ging es wirklich nach Seriennummer und nach einem US-Modell, die diese Funktion bekommen haben. Und wenn du deine Watch New York, Chicago, Portland, keine Ahnung, gekauft hast und dann auch irgendwo anders lebst, konntest du diese EKG-Funktion dort benutzen. Jetzt haben sie das Ganze durch das Ausrollen von weiteren Ländern geändert. Jetzt gehen sie nicht mehr nach Kaufort, sondern sie gehen danach, in welchem Land du bist. Also ist jetzt eine zusätzliche Geobeschränkung drin. Das heißt, wenn du deine Uhr in Deutschland gekauft hast, kannst du in Deutschland EKG-Funktion ausführen. Du kannst aber nicht nach Polen reisen, war zum Beispiel ein Beispiel, was mir berichtet wurde, und dort dann EKG machen. Also diese Regionseinschränkung
ist neu. Aber kannst du es in Polen nur nicht aktivieren oder kannst du dann nach der Aktivierung es dann auch nicht mehr durchführen? Nach bereits erfolgter Aktivierung.
Mir wurde berichtet, dass du es dort nicht machen kannst. Soll da nicht gehen.
Das heißt, dass wenn du dich mit dem polnischen, sobald sich das iPhone mit dem polnischen Mobilfunknetz verbindet, dir diese Funktion abgedreht wird.
Mhm. Es gibt ja offensichtlich verschiedene Level von Geosperren, die Apple einrichten kann. Und das ist jetzt so die schärfste, glaube ich, weil das ist so ähnlich wie bei Apple News in China. Ne? Apple News in China, sobald das iPhone, egal ob das jetzt ein amerikanisches iPhone mit einem amerikanischen Account und Apple News Plus Abo ist, sobald dieses iPhone chinesisches Mobilfunknetz riecht, ist Apple News aus. Damit da nicht drinsteht, dass China doof ist. Weil China ist überhaupt nicht doof und total super und macht nur richtige Dinge. Und das, wenn da was anderes in Apple News drinstehen würde, wäre uncool. Deswegen ist das, glaube ich, so die schärfste Stufe. Und die gleiche schärfste Stufe haben sie scheinbar eben auch auf die EKG-Funktion angewendet, dass es eben nach der echten Location geht und nicht nach irgendwelchen Store-Accounts und irgendwelchen Sachen, wo du eben das durchführen kannst.
Also ich lese hier gerade nochmal, jemand hat mir einen Screenshot zukommen lassen. Während der Konfiguration wird dein Standort verwendet, um sicherzustellen, dass diese Funktion in deiner Region verfügbar ist. Was wiederum dafür spricht, dass man eventuell eine einmal konfigurierte EKG-Funktion vielleicht dann doch in den Ländern.
Also doch nicht so streng wie Apple News.
Ja, also der Apples Text, finde ich, lässt dafür Spielraum. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht, war noch nicht in dem Land, in dem es die Funktion jetzt nicht gibt. Um es halt, also ich habe es halt selbst einfach nicht ausprobiert. Ich meine, in Deutschland funktioniert es ja offensichtlich einwandfrei. Ich habe jetzt auch noch nichts gehört, dass es dann bei Leuten wirklich die bereits aktivierte Funktion verloren geht. Ich fände es ziemlich wild, wenn das der Fall wäre, muss ich sagen. Ich würde es nicht ausschließen, dass das so ist, aber ich fände es sehr ungewöhnlich, muss ich sagen.
Das andere Beispiel war mit China und dem Flaggen-Emoji für Taiwan oder so. Wenn du dann iPhones, die irgendwie in China gekauft wurden, können niemals in ihrem Leben, und ich glaube Macs auch, das Taiwan-Emoji zeigen.
Ja, aber bei dem Max hatte sich das dann auch schnell herausgestellt, dass das nicht so wild war. Also da wird schon versucht, das ein bisschen zu unterdrücken, dieses ich weiß nicht, wie es bei iPhones wird, es wahrscheinlich schwieriger sein, das wieder rauszubekommen, aber bei Mac konntest du das schon irgendwie wieder rauskitzeln, wenn du in die richtige Einstellung gegangen bist. Auch da war das so ein bisschen, je nachdem, welche Region du beim Konfigurieren oder irgendwie beim System aufsetzen ausgewählt hast. Also das war ein bisschen komplexer mit dieser Taiwan-Flagge und was den Mac angeht. Und diese EKG-Funktion, es ist halt die Frage, ob wirklich, also die offene Frage ist halt, passieren halt in Intervallen oder zu späteren Zeitpunkten halt Checks nochmal, ein Geo-Check zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem du diese Funktion in einem Land in Betrieb genommen hast, in dem sie halt offiziell unterstützt wird. Und das ist einfach unklar, Fragezeichen.
Ich konnte es auch nicht überprüfen, weil Finnland ja auch dabei ist.
Ja.
Also ich bin eine Uhr aus Deutschland in einem Land, in dem auch die EKG-Funktion
unterstützt wird. Deswegen
wird sie mir auch nicht. Kann ich sie auch hier nutzen.
Ja, dass Polen jetzt gar nicht dabei ist, war mir nicht bewusst. Ist natürlich ein guter Ort, um es dann zu testen, weil zumindest wenn man jetzt irgendwie in Berlin ist oder so, ist natürlich nicht weit, um da mal über die Grenze zu fahren und es auszuprobieren.
Also Polen habe ich gehört, Türkei habe ich auch gehört. Offene Frage, ob es halt im Nachhinein abgedreht wird. Muss ich nochmal versuchen zu beantworten. Oder ob das Set halt der entscheidende Aspekt ist. Aber ja, also das ist die eine der Neuerungen, die jetzt kam mit dem, also sie gucken jetzt nicht mehr danach, wo gekauft wurde. Was ganz positiv ist, aber der Geocheck ist natürlich auch nicht schön, aber es bleibt die alte Diskussion, dass EKG kannst du halt, oder wollte Apple zumindest nicht einfach irgendwie so selbst unter der Hand freischalten, damit dann Leute in Regionen, in denen es halt einfach noch nicht abgesegnet ist, dann auch diese Funktion ausführen kann. Ich finde es halt schön, dass sie da ist, dass sie jetzt in so vielen Ländern in Europa jetzt kam mit einem Schwung und sie ist halt relativ grandios. Also sie hat halt einen sehr begrenzten Wirkungsrahmen. Ja, das ist halt alles sehr moderat. Die erkennen dich irgendwie, wenn du Herzinfarkt hast, und die erzählt ja auch bei jedem EKG, das du erstellst, dass sie jetzt auf keinen Fall Herzinfarkt erkennt.
Das wird sehr stark betont.
Es ist super stark betont bei jedem Ding irgendwie. Also wenn du ein EKG machst, dann steht immer drunter, erkennt keinen Herzinfarkt.
So. Wenn du dich unwohl fühlst, frag deinen Arzt, verdammt, und hör auf, EKGs zu werden.
Genau. Direkt drunter, geht's dir schlecht, hier Notruf.
Bei jedem EKG, das du erstellst, kannst du Symptome halt irgendwie noch dazu fügen, also selbst eintragen. Ich mache das jetzt mal täglich, einfach um das irgendwie auszuprobieren. Bislang alles okay, bis auf einmal, da war es inconclusive, hat er gesagt. Also konnte EKG nicht erstellen. Ich soll mich mal lieber ein bisschen ruhig hinsetzen, weißt du, Arm ablegen, nicht irgendwie halt alles gleichzeitig machen, sondern es braucht so ein bisschen scheinbar Ruhe und so weiter, und um diese Kurve da zu erzeugen und dann auch wirklich AFib, diese Vorhofflimmern, das irgendwie zu erkennen. Er erzählt ja auch nicht, wenn du sofort, also es muss schon mehrfach auftreten, damit er da irgendwie Ratschläge gibt und so. Also der Wirkungskreis, der ist sehr, sehr beschränkt, aber es ist halt schon eine relativ grandiose Funktion. Wenn du überlegst, dass du halt dafür zum Arzt rennen müsstest und halt dich an irgendwelche Maschinen anstöpselst, und das ist ein Zeitaufwand, der ja in gar keinem Verhältnis steht im Vergleich zu der Watch. Also deswegen relativ, also cool, das zu sehen, wie das funktioniert. Du kriegst halt dann sofort einen Push auf dein iPhone mit dem PDF, und das du dann verschicken kannst. Ist gut umgesetzt.
Ja, und wenn man das, glaube ich, doch auch immer noch mal betonen sollte, die Warnung, die Warnnachricht vor dem Vorhofflimmern, die bekommst du auch, wenn du willst, auf älteren Apple Watches. Also dafür brauchst du keine Series 4, sondern du brauchst nur eine Series 1, 2, 3. Geht natürlich auch mit der Series 4, klar. Aber es geht eben auch mit den älteren. Du hast keine EKG-App, die gibt es halt erst ab der 4er. Aber du kannst auch auf den älteren Apple Watches die Warnfunktion aktivieren. Du musst sie auch aktivieren, wenn du sie haben willst. Also sie ist nicht automatisch angeschaltet, sondern du kannst diese Warnfunktion aktivieren, und diese Warnfunktion prüft halt im Hintergrund, so wie die Uhr halt im Hintergrund den Puls prüft, so prüft sie halt auch im Hintergrund auf Vorhofflimmern. Und wenn sie fünfmal glaubt, da ist irgendwas falsch beim Herzrhythmus, also ist eine Störung zu erkennen, dann schickt sie dir einen Warnhinweis. Und dann ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich doch mal zum Arzt zu begeben. Und diese Funktion steht halt auf allen Apple Watches mit WatchOS 5, also auf allen Watches mit WatchOS 5 bereit, die halt WatchOS 5.2 unterstützen. Und klar, also Apple Watch 0 fällt halt raus, aber die kann ja sowieso kein WatchOS 5. Insofern ist das nochmal ein zusätzlicher Punkt, weil die EKG-App ist, wenn man, das ist vielleicht blöd gesagt, aber die ist so ein bisschen der unwichtigere Teil, weil der entscheidendere Teil, diese Warnmeldung, die bekommst du halt auch auf den alten Uhren. Die EKG-App ist dann halt nochmal, um nochmal das selbst dann praktisch anzufertigen, auch kannst du dann nach der Warnmeldung hin, kannst halt nochmal das EKG durchführen und kannst das natürlich auch aufzeichnen, oder kannst halt andauernd EKGs machen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber weiß nicht. Also eben, oder kannst du vielleicht halt machen, wenn du tatsächlich schon eine Diagnose dir gestellt wurde und so weiter. Also es ist, man muss ja dazu sagen auch, also auch die Studie, die sie durchgeführt haben in den USA, dass die Zahl der Warnbenachrichtigungen, die war ja wirklich massiv gering. Irgendwie 0,5% von den 400.000 Teilnehmern war, glaube ich, die Zahl, haben einen Warnhinweis bekommen. Also nicht viele Warnhinweise gewesen, die da am Schluss rausgefallen sind. Insofern muss man sich da, glaube ich, in der Hinsicht auch nicht allzu viele Sorgen machen. Aber wenn man halt das aktiviert hat und dann diesen Hinweis bekommt, dann ist wahrscheinlich sinnvoll, dem doch mal nachzugehen.
Ich meine, das habe ich mir in dieser, ich habe nicht, nämlich nicht tief reingelesen, aber ich habe so ein bisschen mal reingelesen, was man so macht, wenn man dann halt AFib hat, also dieses Vorhofflimmern und so weiter. Es gibt halt die Möglichkeit, da sein Herz wieder in Rhythmus zu zappen. Und gerade der Fall, den du gerade angesprochen hast, ja, wenn das mal bei mir passiert ist, dann möchte ich vielleicht überprüfen, ob mein Rhythmus immer noch gut ist oder ob der sich wieder verändert hat. Und da hilft halt genau diese EKG-Funktion dafür. Also gerade wenn du eine Diagnose bekommen hast und dann halt, und irgendwie so Peace of Mind haben möchtest, dann setzt du dich halt hin und machst das halt einmal täglich, ohne halt zum Arzt sein zu müssen.
Ja.
Also diese, auch diese Angst irgendwie, dass das Leute dann irgendwie mit ihrer, weißt du, Hipster Apple Watch irgendwie, die Ärzte fluten mit irgendwelchen Warnungen, die Watch ausgesprochen hat. Das ist halt nicht eingetreten bislang. Also das war ja durchaus eine unbekannte, wie halt so irgendwie, wer was für Auswirkungen das hat, aber das ist halt, also man hätte nichts gelesen, dass sich irgendwelche Arztpraxen oder Krankenhäuser beschweren, dass jetzt irgendwie viele Leute da mit Apple Watch aufschlagen, die halt irgendwelche Bedenken haben jetzt, was ihren Herzrhythmus angeht.
Ja, also ich meine, das ist natürlich, ja, ist natürlich eine berechtigte Sorge, weil man ja nicht weiß, wir sind ja da ganz am Anfang, was das halt angeht und wir wissen nicht genau, welche Verhaltensänderungen das halt auslöst und welche Konsequenzen das hat. Und wenn die Zuverlässigkeit halt wirklich schlechter wäre oder die Tendenz da ein bisschen zu frühzeitig schon dir einen Warnhinweis zu schicken, kann das natürlich alles Konsequenzen haben, die sehr negativ dann unterm Strich sind, weil wenn Leute natürlich alarmiert sind und eigentlich gar nichts ist und dann zum Arzt rennen und dann Klar. Muss der Arzt die ganzen Tests durchführen und dann findet er wahrscheinlich nichts oder findet dann irgendwas anderes. Und also ich meine, da kannst du ja die wildesten Geschichten auch zusammen fantasieren. Also das sind natürlich, sind alles Konsequenzen, die schwierig sind. Und jetzt schauen wir halt mal, wie es damit jetzt weitergeht und wie das jetzt ist, wenn das so im Alltag angekommen ist. Ich meine, es ist ja jetzt wirklich noch sehr frisch in Deutschland, die Funktion oder in Europa. Und dann schauen wir mal, was daraus wird in den nächsten Monaten. Aber die Vorstellung, dass das halt die Ärzte überfluten, die Ärzte so, könnte irgendwie dazu führen, dass die Leute alle zum Arzt rennen und das überfordert irgendwie die Fähigkeit der Ärzte, EKGs anzufertigen, weil so viele Leute kommen. So, ist irgendwie so in so Nebensatz, ungesagter Nebensatz, so hoffentlich sterben die alle irgendwie, ohne es zu merken, weg, weil dann haben wir kein Problem mit unserem Gesundheitssystem. Was so so irgendwie unterschwellig, so, ja gut, die es halt nicht merken, die so Natural Evolution, die werden halt Natural Selection, die werden irgendwie von der Natur ausgeklammert. Das ist natürlich irgendwie ein perverser Herangehensweise an so eine Frage, weil das geht, das, so geht es natürlich nicht.
Ich weiß nicht, ob ihr das ab und zu seht, aber so Rechnungen von amerikanischen Krankenhäusern sind immer sehr...
Ja, so mit dem Krankenwagen zur Geburt gefahren, 10.000 Dollar.
Ja, genau. Nee, das Beste, was ich jetzt neulich gesehen hatte, war auch so eine Geburt, irgendwie Zehntausende von Dollar für irgendwie die Geburt, okay, gut. Aber ein Posten war halt sowas, Baby nach der Geburt in den Arm nehmen, 70 Dollar.
Was? Ja, irgendjemand muss ja Kohle dafür veranschlagen, oder? Wahnsinn, echt. Und das war die 70 Dollar sicher wert.
Ja.
Weißt du, da kann man ja auch mal sparen, ich meine,
könnte man auch ein bisschen sparen. Also nee.
Ich bin schockiert.
Nee, lass mal liegen.
Kostet mich das was?
Ich meine, danach, wenn du es nach Hause genommen hast, ich weiß nicht, ob du noch irgendwie Liefergebühr zahlen musst. Ja, so.
Selbstabholer.
Express-Shipping. Ja, das schon. Naja, ich meine, auf der anderen Seite die Privatpatienten in Deutschland, die kennen auch absurde Krankenhausrechnungen und Aufstellungen, wenn du halt, oder auch Arztrechnungen, wenn du es halt mal siehst vor dir, diese Rechnung, die gesetzliche Krankenkasse, die verschleiert es. Und das hat natürlich, das hat sein Gutes und das hat auch sein Schlechtes, weil eigentlich sollte man diese Rechnungen wirklich sehen, weil die sind in vielerlei Hinsicht interessant, die sind natürlich auch teilweise absurd und sie sind auch oft einfach schockierend, weil du, auch in Deutschland natürlich, Operationen, das ist einfach was, also ich meine, dir wird vielleicht nicht die Krankenwagenfahrt dann berechnet, aber ich meine, irgendjemand muss sie natürlich bezahlen. Und zweitens ist es halt einfach, das sind einfach massive Kosten, die, also ein Krankenhausaufenthalt produziert halt massive Kosten und weiß nicht, also Geburtsrechnung, vielleicht nochmal nachschauen, ob hier auch irgendwelche Babyhaltegebühren veranschlagt wurden. Das fände ich sehr lustig.
Ja, nee, ich habe mal eine Geschichte mitbekommen, da hat irgendjemand für jemand anders gedacht, der braucht jetzt aber einen Krankenwagen, hat einen Krankenwagen gerufen. Und der hat dann gesagt, nee, ich brauche gar keinen Krankenwagen, mir geht's gut. Dann kam aber trotzdem eine 500-Euro-Rechnung, weil an den vermeintlichen Patienten, weil der ja angeblich einen Krankenwagen bestellt hätte. Hatte er aber nie. Ja? Okay. Und dann war das halt.
In Deutschland ja sehr billig alles. Da gab es doch jetzt gerade die Geschichte, dass irgendwie das war irgendwie eine Bombendrohung im Vergnügungspark und dem hat jetzt die Polizei eine Rechnung geschickt. Und der ganze Park wurde geräumt und weiß nicht, ob die irgendwie Bombensuche gemacht haben und so weiter. Der ganze, der hat irgendwie eine Rechnung von 25.000 Euro gekostet. Ich dachte, das ist nicht so viel für so einen Polizei.
Kann man mal machen.
Polizeigroßeinsatz, wo ein ganzer Vergnügungspark geräumt wird und dann kriegst du 25.000 Euro Rechnung. Hey, das ist ein bisschen wie ein Kleinwagenniveau. Kann ja nicht sein.
Ich habe Wohnungszahlung dieses Jahr bekommen. Machen wir mal Räumung von so einem.
Habt ihr mal gesehen, was so ein Fastlane-Pass im Europapark kostet? Da lohnt sich das fast schon, wenn man einfach dafür sorgt, dass man drin bleibt.
Ja, also ich weiß auch nicht. Das hat mich zumindest verblüfft. Also ich meine, der auf den kommen noch andere Sachen zu, als diese 25.000 Euro.
Was hat er denn gemacht?
Ja, der hat da irgendwie angerufen und wohl Bomben drohen.
Ach so,
ich habe die Geschichte nicht so genau verfolgt. Ja, das ist einfach eine fiese Geschichte gewesen. Aber diese Rechnung, die da zugestellt wurde, erschien mir auffällig niedrig für einen Großeinsatz der Polizei.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es waren nur $40, das Baby zu halten.
Hm. Das ist ja ein Schnäppchen eigentlich.
Dann ist es ja
Happy Hour, Baby.
Ich schaue gerade nicht, sobald das Bild lädt, was der restliche Preis war. Es lädt und lädt. Es ist Telekom-Peering abends sehr hervorragend.
Ja.
Also das heißt, das Item heißt Skin to Skin. Und
du bist sicher, dass das nicht in der Rechnung von irgendeinem Freudenhaus ist.
Nee, und
dass heute der 1. April ist.
Das war ein Kaiserschnitt. Kaiserschnitt kostet $3.000. Still Consultation, Lactation ist $60.
Mhm. Skin to Skin.
Und Skin to Skin $40.
Mhm.
Und dann muss am Ende Patientin, also alles zusammen hat dann gekostet $13.000 und Eigenanteil $1.600.
Mhm.
Mhm. Nicht schlecht.
Ja.
Das ist gar nicht so günstig insgesamt.
Nö. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Elektroautos.
Eieiei.
Und zwar, wir haben ja schon mal ein paar Mal gesagt, so dass bei manchen Elektroladesäulen, dass da das Preismodell etwas verwirrend, unfair, chaotisch ist und so weiter. Und es ist jetzt nicht mal nur eine technische Einschränkung von der Software, die auf den Dingern kaputt ist und katastrophal und die Abrechnung und so weiter, sondern in Deutschland machen wir es uns gerade extra schwer wegen der Eichung der Messung der Gleichstromladesäulen.
Mhm.
Wir messen jetzt seit 100 Jahren irgendwie Wechselstrom. In jedem Keller ist ein Stromzähler und der ist dann mal mehr oder weniger smart. Auch die weniger smarten sind halt verstandene Technik. Da ist das Scheibchen, das sich dreht und dann zahlst du, was da für eine Zahl draufsteht. Und bei den Gleichstromladesäulen, bei den Schnellladern, ist es jetzt so, dass sich die, ich weiß gar nicht genau, wer die physikalisch-technische Anstalt oder der Bund oder wer auch immer hat sich überlegt, man müsste ja eigentlich, um das fair abzurechnen, muss man ja auf der Gleichstromseite abrechnen. Man muss also den Gleichstrom zählen und nicht den Wechselstrom, der in die Säule reinkommt.
Genau, weil du hast ja Verluste.
Du hast Verluste, aber irgendwie du verbrauchst das ja auch. Also ich würde sagen, du kannst auch einfach den Wechselstrom zählen und bezahlen, der auf der einen Seite reinkommt, weil der wird ja verbraucht.
Naja, schon, aber ich meine, du kannst ja nichts dafür, wenn der Anbieter der Säule einen schlechten Wandler einbaut, der 80% der Energie einfach in Hitze rausschiebt. Könnte ja sein, dass da hinten einfach, keine Ahnung, sich jemand dachte, die Kunden bezahlen das eh. Lass mal, ich baue ein Haus daneben und heiz das durch den Spannungswandler.
Nein, man könnte auch so ein wie auf dem Fernseher und Kühlschrank, so ein EU-Energielabel drauf machen, diese Säule ist B+ oder so. Ne? Also man könnte es sich einfach machen. Und auf der ganzen Welt funktioniert das auch einfach. Du misst einfach irgendwas, ziehst vielleicht 10% über den Daumen ab und fertig. Und die ganzen Säulen, die zählen ja auch irgendwas. Ja, also wenn du jetzt da auf das Display schaust, während der Ladung steht da 8 Kilowattstunden hast du schon reingetankt. So, reicht für Deutschland nicht aus. Deutschland braucht es genauer und hat jetzt eben dort seit Jahren und Jahren und Jahren an einem Eichstandard gearbeitet. Und jetzt gibt's laut aktuelle Clean Electric, da ist wieder der Herr Dahlheimer zu Gast, der bei uns auch einmal erklärt hat, wie das mit den mit dem Strom funktioniert. Und die haben jetzt eine Mustergenehmigung für ein Muster von einem bestimmten Stromzähler, der jetzt eben Gleichstrom Was das bedeutet, ist, dass alle Säulen, die jetzt schon mühsam in Deutschland aufgestellt worden sind, wahrscheinlich jetzt erstmal seit Jahren eigentlich, wenn man es genau nimmt, illegal abrechnen. Weil das ist so, ja, das Gesetz gilt eigentlich schon seit 2 Jahren, aber wir können es ja nicht umsetzen, es gibt ja kein Messgerät.
Mhm. Ja, aber deswegen haben sie doch immer die, also zu meinem Verständnis, die Zeit- oder Flatrate-basierte Abrechnung gemacht, was ja eigentlich okay gewesen wäre, oder nicht?
Nein, er sagt, das ist eigentlich auch nicht okay.
War der Herr Dahlheimer aber nicht derjenige, der weiß, wie man Schaltschränke gut baut?
Ja, ja.
Und der weiß, wie man, also ich möchte mich jetzt nicht so stellen, aber es ist eine ernsthafte Frage, der weiß, wie man Verträge richtig baut? Also weil ich weiß es ernsthaft nicht, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Aber es würde mich aber auch nicht wundern, wenn das alles komplett illegal gewesen wäre.
Also das Problem ist, wir machen es uns hier künstlich schwierig mit dieser Eichgeschichte von diesen Gleichstromzählern. Wenn es doch überall anders auch so geht. Es geht mir halt auf den Geist. Also wir wollen es hier in Deutschland irgendwie genauer haben, wir wollen es hier präzise abrechnen und so weiter. Das ist ja auch gut, dass jede Waage an der Supermarktkasse geeicht ist, fein. Aber ob wir jetzt den Gleichstrom und den Wechselstrom, der da an der Säule anliegt, messen, ist meiner Meinung nach völlig Bananewurscht.
Also bin ich grundsätzlich nicht bei dir, weil ich sehe schon, dass in dem Moment, wo ich keinen Einfluss drauf habe, ich nicht bereit bin, dafür zu bezahlen, also für etwas zu bezahlen, auf das ich keinen Einfluss habe. Aber, und das ist, glaube ich, hier der ganz große Punkt, wenn dieses System sonst so einfach durchweg straightforward wäre, ich komme an eine Säule, da steht einfach, was ich zu bezahlen habe. Scheiße, wenn es AC ist, steht da ganz genau, du bezahlst pro Kilowattstunde 25 Cent und ich wirf das da ein und dann ist alles geil. Und so weiter und so fort. Und bei DC und dann steht das Ding, okay, unsere Säule hatten Wirkungsgrad von 80% beim Gleichrichter oder 95% und du zahlst pro AC hier 35 Cent. Wäre alles fein, aber ich fahre zu einer Säule hin, ich steck mich da an und ich habe keine Ahnung, welche Karte ich hinhalten muss. Und wenn ich die Karte hinhalte, zahle ich 18 Euro pro Ladung. Wenn ich die hinhalte, zahle ich 2 Cent pro Minute. Wenn ich die hinhalte, zahle ich pro Kilowattstunde und Parkgebühr auch noch für. Das ist alles kompletter Schwachsinn. Die sollen einfach so einen Zufallsgenerator an jede Säule hinmachen und ich bezahle irgendwas, weil momentan ist es genau so.
Ich habe so einen Stream von dir angeschaut vor ein paar Tagen, da bist du irgendwo hingefahren, hast dir so einen neuen Superlader ausgesucht, hast gesagt, hier zahle ich mit dieser Karte nur X. Und 2 Tage später hast du gesagt, nee, hat nicht gestimmt, es war so teuer.
Weißt du, ich bin da hingefahren, ich habe geguckt, wo muss ich laden? Ingolstadt, läuft. Wo fährst du hin? Going Electric angeschaut? Alles klar. Es gibt also Ingolstadt Village, da könnte ich meine Telekom-Minuten verbrennen die letzten 3 Tage, wo ich sie noch habe. Eigentlich eine gute Idee. Oh, da ist beim Audi-Ding so ein neuer Ionity-Charger. Mhm. Laden kostenlos angehakt. Fahre ich dahin. Von wegen Laden kostenlos, an den AC-Säulen war der Laden kostenlos, also habe ich noch nicht mal korrigiert bei Going Electric. Und dann so, welche Säule brauche ich jetzt? Ah ja, diese hier, zack. Ah okay, mit der Karte voll günstig, stellt sich raus. Oh, da war ausnahmsweise doch nicht Abrechnung nach Kilowattstunde, sondern da war Abrechnung nach Minute. Und da ist der Minutenpreis plötzlich ganz schön saftig gewesen. Das heißt, ich habe statt 3 Euro irgendwie 9 Euro bezahlt. Insgesamt immer noch Fahrt Coburg hin und zurück 9 Euro. Läuft. Das kann man schon machen. Aber es ist einfach wilder Westen. Und auf der anderen Seite, wenn dieses, wir machen diese Eichgeschichte richtig und wir sind plötzlich in der Lage, sinnvoll DC abzurechnen, also Gleichstrom abzurechnen, bin ich voll dafür. Wenn das dann hinten raus irgendwann mal bedeutet, dass es nicht der wilde Westen bleibt, 2 Daumen hoch.
Das führt ja nur dazu, dass es künstlich für die Anbieter schwieriger wird, Säulen hinzustellen, weil die künstlich teurer werden. Das heißt, entweder stehen da halt in Deutschland 2 Stück rum, wo im Ausland 4 Stück stehen könnten, weil die halt diesen extra Zähler da reinkaufen mussten.
Das könnte natürlich sein. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, hey, wir haben da ganz viele Säulen, wir wollen da noch mehr Säulen bauen. Wie wäre es, wenn wir mehr Zähler produzieren? Wenn wir mehr Zähler produzieren, wären die billiger. Voll gute Idee. Und dann ist plötzlich nicht nur irgendwie Schaltschrankmanufaktur A, die, athesische DC-Stromzähler baut, sondern dann kommt plötzlich der andere Hersteller und sagt, das ist ja eigentlich gar keine Raketentechnik. Lass uns doch was mal bauen. Kostet übrigens X.
Ja, ja, dauert aber halt wieder 2 Jahre, bis das bei der deutschen Eiche durchgeht.
Natürlich, aber jetzt immer, ja, ist es halt, weißt du, wenn du jetzt da hier wieder ein anderes Ding anlegst, als wenn du über den Wochenmarkt gehst und sagst, entschuldigen Sie mal, Sie wiegen aber, Sie wissen schon, Sie wiegen Ihre Tüten mit. Das sind 3 Gramm, die Sie dem Kunden extra berechnen. das geht so nicht. Hier, bap. Das kannst du, dann kannst du nicht sagen, ja, aber dann lass doch mal hier so Larifari beim Strom berechnen, weil die 3 Gramm, die hast du halt hier im Strom auch. Ne?
Ich sag ja nur, wir machen es uns in Deutschland häufig unnötig kompliziert und es ginge einfacher. Und wenn das so ein Thema ist, was die Politik auch vorwärts bringen will, dann macht es doch lieber einfacher als komplizierter. So würde ich nur so anregen. So, gut. ADAC hat den Schuss auch gehört, was durchaus interessant ist, weil ja doch das Wort des ADACs irgendwie Gewicht hat hier. Und die haben gesagt, okay, wir machen diese Ladepreise, alles Unfug, wir machen jetzt mal für unsere Mitglieder einen neuen Tarif. Aber selber neuen Tarif ist uns zu viel Arbeit. Wir lassen das von den Superprofis unter den Abrechnern von NBW machen. Das ist die Bude, wo einfach nie irgendwas funktioniert.
Ja, manchmal
ganz,
schon.
Ganz weit oben, direkt neben E.ON, wo einfach. Auf jeden Fall haben die jetzt vor ein paar Tagen im März angesagt, sie können jetzt sofort einfach in der Mobility Plus App von NBW ihren neuen ADAC-Tarif klicken.
Das habe ich halt früher auch versucht.
Ich war ja schon bei NBW angemeldet.
Ich auch.
Also bin ich in die App reingegangen, habe gesagt, die hat gesagt, du bist im NBW-Tarif, der ist relativ teuer. Und dann wollte ich sagen, okay, dann logge ich mich aus und mach meinen neuen ADAC-Account da rein. Was ist dein Username in dem Ding? Die Handynummer. Also kannst du dich nicht ein zweites Mal anmelden.
Musst du auch nicht.
Das ist aber erst danach klar geworden, weil das war nicht sofort und einfach, sondern das war ab 1. April möglich, nämlich heute.
Genau.
Und heute, 1. April, kannst du reingehen, da ist ein neues Feld unten dran, da steht drauf, jetzt bist du ADAC, jetzt kannst du hier mit deiner alten Handynummer, dem alten Account, in den ADAC-Tarif reinwechseln und dann ist der ganz okay.
Ja, aber du hast ja auch vorher, wenn du nicht eingeloggt warst, diesen ADAC-Tarif auch nicht gesehen. Das habe ich ja versucht, das war völlig unnötig.
Der war halt nicht da, der ist erst seit heute da und das haben sie vergessen, auf die Website zu schreiben.
Ja, natürlich. Heute früh der Hörer Andreas, der sich eine Zoe neu gekauft hat, schrieb mir heute früh, hey geil, gibt's jetzt? Und ich dann versucht zu klicken. Irgendwie. Du, Hilfe, wo? Ich habe selber noch nicht geguckt und dann haben wir festgestellt, geht halt noch nicht. Geht aber jetzt, du gibst halt nur noch deine Mitgliedsnummer ein, 15 Euro Guthaben und ja.
Ja, und ein anderer Hörer hat noch geschrieben, der wohnt in München und der hat sich ein Smart EQ bestellt, Lieferzeit irgendwie 8 Monate oder sowas Lustiges und dann nochmal 2 Monate verlängert und
kurz, sag Bescheid, wenn du ihn hast, ich würde den gerne mal ausprobieren. Bringen die Zoe mit oder den Ioniq.
Ende Juli hat er ihn dann, glaube ich, oder Anfang Juli oder so.
Bitte schreiben.
Dauert noch ein bisschen. Und auf jeden Fall, der wohnt in einem Haus, wo es eine Garage dazu gibt. Er hat gesagt, es sind, glaube ich, 50 Parteien, die dort wohnen. Und er hat mal höflich bei der Eigentümerin gefragt, so darf ich mir da eine Steckdose an meinen Parkplatz hinbauen? Antwort ist selbstverständlich nein, weil wir es in Deutschland sind. Aber die Begründung war super, weil dann würde das ja bald jeder wollen.
Ja, that's the fucking point.
Das ist so fantastisch. So, wenn du es einem erlaubst, dann müsstest du es ja allen erlauben.
Ich meine, ja, das ist ein Konzept, das ist grundsätzlich richtig. Aber wo ist das Problem? Also natürlich, wenn jetzt jeder kommt und sagt, ich hätte gerne kostenlos eine Säulensteckdose hin, wo kostenlos Strom rausfällt. Nein,
er zahlt es schon.
Genau, das ist der Punkt, da bin ich von ausgegangen. Wir haben ja keine bescheuerten Hörer. Also,
das war schon sehr gut. Da ist noch ein anderer Rattenschwanz an Themen dran, das lasse ich jetzt aber heute. Aber so grundsätzlich ist das so 2 Schritte vor, einer zurück, so insgesamt.
Wie beim Tanzen, das ist voll gut. Deutschland, Land der Tänzer offensichtlich.
Nicht sicher, wie das hier mit dem Tanzen ausschaut.
2 Schritte vor, einer zurück.
Es ist problematisch wegen dem Stock im Arsch.
Ja, also, deswegen kann man das nur ganz langsam. Weißt du, woanders? Ja.
Gut. Bits und so kommt heute auch mit freier Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website bauen möchtet und es am liebsten nicht selbst machen möchtet, dann könnt ihr die Hasen vom Jimdo dazu engagieren.
Super Hasen.
Euch die, der Jim und die Du, der Jim, die Du?
Ich weiß es nicht. Ich logge mich einfach da bei Jimdo.com ein und ich denke gar nicht mehr über die Hasen nach, muss ich gestehen.
Ich denke viel über die Hasen nach, weil de.jimdo.com/bits und so, dort könnt ihr den Chatbot benutzen, den Dolphin Creator und einfach nur 3 Fragen beantworten Oder ihr nehmt den ganzen Baukasten und habt ihr dann Jimdo Pro, Jimdo Business und die größeren Pakete immer mit 20% Rabatt, Gutscheincode Bits und so. Und dann könnt ihr dort mit den mobilen Apps reinschreiben, mit dem Browser so WYSIWYG-mäßig an Ort und Stelle in die Seite reintippen und das kapiert eigentlich jeder. Und auch wenn ihr das an Freunde, Verwandte weitergebt, dann der Jimdo Support, der nimmt euch dann auch wiederum den Support für eure Freunde, Verwandte ab. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, dieses Problem Website von Bekannten wegzuschieben zu Jimdo.
Das ist auch die Lösung für Website selber hosten und Quatsch damit machen, wegzuschieben zu Jimdo. Mhm. So mache ich das nämlich, weil ich keinen Bock auf den Mist habe. Aber ja. Ich möchte einfach, wenn sie ist, mal was reintippen und wenn nichts ist, dann läuft es einfach und ne.
Kein Docker, kein Linux.
Ja, das ist manchmal einfach sehr gut. Ich kann das, aber ich möchte das nicht immer.
Genau. Für viele einfache Dinge, für einen einfachen Shop, für ein einfaches Blog, für eine einfache Geschäftswebseite, E-Mail, Domain-Service, alles dabei. de.jimdo.com/spitz und so. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So. Ich habe ja hier den Umzug hinter mir und wir haben schon mal festgehalten hier, das ist ein bisschen das Gebäude auf der bunkerigen Seite. Ja, also man sieht hinter Basti, sieht man den Beton. Da ist noch mehr Beton. Eigentümer hat gesagt, hier zwischen Keller und Erdgeschoss ist auch so Spezialfertigteil und dann nochmal Beton. Mhm. Also es sind Beton auf Beton mit Stahl dazwischen. Und das ist nicht so richtig toll für Wi-Fi.
Ja, ja. Also ich war hier in diesem Haus schon drin, bevor es fertig war, zum Richtfest. Und da war das noch alles sehr roh. Das ist schon viel Beton. Das sieht ja jetzt hier alles so aus wie so ein richtiges Haus. Das ist ja vorher noch nicht so. Und da bin ich auch, das wird hier spannend. Und da hast du auch noch einen Stahlträger hier gesehen und dann noch.
Ja. Also insgesamt ist das hier für Funk eher nicht so gut. Und ich habe ja schon mal in dem alten Objekt, wie wir alte Immobilienhasen sagen, ein paar
ja.
Hasen, ein bisschen Mesh-Systeme ausprobiert und das war dort relativ easy und das war also keine große Herausforderung für das Mesh-System jeweils in dem alten Objekt irgendwie von A nach B zu kommen. Das ging schon immer, da hat zur Not, in der größten Not hat dort eine Fritzbox ausgereicht. Hier kommst du mit einer Fritzbox nicht mal bis zum Hühnerstall raus, also keine Chance.
Was machen denn die Hühner ohne Wi-Fi?
Ja.
Wi-Fi.
Und ich habe vor einer Weile habe ich auf Twitter einem Hörer empfohlen, er möchte sich mal vielleicht das Amplify-System anschauen. Das ist bei Ubiquiti, ist das Consumer-System, ist das Amplify-System. Leo hat das große System davon rumhängen. Das ist so ein Würfelchen und zwei Satelliten. Das funktioniert, oder?
Das funktioniert sehr sauber bis jetzt nach wie vor. Also ich habe manchmal, das habe ich glaube ich mal erzählt, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, immer noch so das Problem, dass das iPhone komischerweise ab und an mal rausfliegen kann und also sich kurze Zeit später wieder verbindet. Das gibt so ein paar Punkte, an denen eigentlich eine gute Abdeckung ist, wo ich auch sonst gutes Netz habe, aber wo zum Beispiel bei Videokonferenzen oder sowas oder ja, keine Ahnung, Voice-over-IP, da verliert dann das iPhone unter Umständen mal plötzlich die WLAN-Verbindung, was ich skurril finde und bis jetzt noch keine Lösung für gefunden habe. Auch verschiedene iOS-Versionen, Updates und so, keine Änderung gebracht. Auch die Amplify-Updates, die halt immer kommen, haben auch keine Änderung gebracht. Also am Mac zum Beispiel kann ich es nicht reproduzieren, aber aus irgendeinem Grund ist das iPhone da, weiß auch nicht, was da ist. Ansonsten ist es, funktioniert super und deckt alles sauber ab.
Und jetzt gibt es eine neue Version von, und zwar die kleinere Version. Deines ist das HD-System, das ist das größere, und das kleinere heißt also Amplify Instant Mesh und Instant Router. Und das sind so Apple TV große kleine Boxen. Und die gibt es entweder in einem Zweier-Set für $180 oder das einzelne zum Erweitern nochmal für $100 dazu. Also ist so, was die Mesh-Systeme angeht, am unteren Preisrand, würde ich sagen. Das sind so die günstigere Einstiegsklasse. Und was bei dem jetzt ganz angenehm ist, ist, dass du bei dem Instant-Mesh-System bekommst du einen Router und einen Satelliten und dann kaufst du weitere Router dazu und die ganzen drei Elemente, die sind untereinander austauschbar. Also du kannst alles.
Du kaufst mehrere Router dazu oder mehrere Satelliten?
Du kaufst weitere Router dazu. Aha. Also sie haben mir diese zwei Kisten geschickt und ich habe jetzt das erste Set habe ich so hingestellt und dann habe ich den zweiten Router als zusätzlichen Satelliten hingestellt. Du kannst das jeweils untereinander austauschen. Also du kannst auch, soweit ich gesehen habe, gibt es keine extra Satelliten zu kaufen. Du kaufst immer weitere Router dazu, die du dann nicht als Router benutzt, sondern als weitere Mesh-Punkte. Und du steckst also den ersten Router an deine Internetverbindung dran und schaltest den ein. Dann machst du den Mesh-Punkt dazu, dann machst du den, der verbindet sich dann und dann nimmst du den zweiten Router dazu und sagst, dieser Router, der jetzt hier frisch dazukommt, das wird ein neuer Mesh-Punkt, das wird kein Router. Das sagst du alles in der Smartphone-App. Die Smartphone-App, die könnte ein bisschen mehr Händchen halten. Also das ist so beim ersten Einrichten hat es irgendwie, haben sie sich nicht gefunden. Der hat auch nicht gesagt, sollen die jetzt nah beieinander stehen oder stellst du sie gleich an ihre endgültige Position? Das hat er nicht irgendwie empfohlen und besser wäre es gewesen, ich hätte sie gleich beieinander stehen lassen und dann später an ihre endgültige Position hingetragen. Und die App, die hat auch, hat sie 4 Stück angezeigt, obwohl ich nur 3 habe. Also einmal hat sie sich auch irgendwie vertan. Die App, die könnte noch ein bisschen runterlaufen. Gerade wenn du sagst, weiß nicht, das gibst du deinen Eltern, die sollen das mal selber bei sich hinstellen. Ein bisschen mehr Händchen halten wäre noch besser. Aber es funktioniert dann schon. Und war also die erste Idee, ich stelle das erste Gerät in den Keller, wo das Telefon aus der Wand kommt, das nächste Gerät ins Erdgeschoss und das nächste Gerät in den ersten Stock. Und dann schauen wir mal, ob die sich überhaupt sehen können, weil durch diese Wände geht hier nichts durch.
Okay.
Und es hat funktioniert. Ja, die haben sich irgendwie, ich habe sie genau übereinander gestellt.
Ja.
Also jeweils so 3 Meter auseinander. Und das hat funktioniert. Die haben sich gefunden. In der App hat es auch angezeigt, so der erste zum zweiten. Das ist noch ganz okay. Der zweite zum dritten ist nicht so toll, aber geht schon noch. Und das Versprechen, was das System so irgendwie gibt, so es ist dann überall WLAN, das hat schon gestimmt. Im ganzen Haus war irgendwie WLAN verfügbar, aber nachdem die Verbindung so schlecht war durch den Beton durch, war die halt nicht so besonders gut. War halt langsam.
Ja,
ja, also war halt von den 100 Megabit im Keller sind halt im Dach nur noch 2 angekommen.
Oh, das ist gar nicht so viel.
Gar nicht so viel, aber besser als nix. Ja,
yes, also wohlbar.
Wenn man sich anschaut, wie das Telekom-Netz hier aussieht, ist besser als gar nichts. Ja, also insofern hat das schon funktioniert, aber wenn du jetzt im kompletten Betonbunker wohnst, kann halt Mesh auch nicht funktionieren. Also dass es überhaupt funktioniert hat, war schon ganz gut, aber es kann halt eigentlich nicht funktionieren. So, jetzt, wenn man sich aber jetzt nicht sicher ist, funktioniert in meinem Haus oder in meiner Wohnung so ein System überhaupt, lohnt sich das überhaupt, jetzt das Mesh-Zeug auszuprobieren, ist das noch ein zusätzlicher flexibler Punkt, was die anderen Konkurrenzsysteme auch nicht unbedingt abdecken. Nämlich, du kannst auch jederzeit sagen, dieser Mesh-Punkt hier, der sieht keinen von den anderen oder der sieht einen Mesh-Punkt so schlecht, dass es sich nicht lohnt.
Ja.
Dann kannst du einfach sagen, okay, ich gebe auf, Funk ist hier nicht die Lösung, der kriegt ein Kabel rein.
Das ist sehr gut, ja.
Ja, du kannst auch jederzeit sagen, die Dinger können zwar meshen, aber ich mache das gar nicht. Weil die sehen sich eh so schlecht untereinander und irgendwie kann ich durchs Haus entweder über Powerline oder über so ein flaches Kabelchen, liegt das hier irgendwo? Habe ich das hier liegen lassen? Nein. Ich habe irgendwo aus so einer Tüte so ein flaches Kabel rausgezaubert, was man doch unter den meisten Türen durchbekommt und was man irgendwie auch in den schlimmsten, unter den schlimmsten Umständen irgendwie mit Duct Tape und viel gutem Willen verlegen kann. Und dann kann man halt bei denen auch sagen, du bist jetzt kein Meshpunkt mehr, du bist jetzt ein Wireless Access Point.
Ganz kurz an der Stelle, Netzwerkkabel unter Türen durch mit Duct Tape in der Wohnung zu verlegen, das ist keine Option. Das ist auch für dich, das geht nicht. Das kannst du im Keller machen, sonst nirgendwo, sonst hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Das ist einfach... Waff von unter Null.
Naja, du kannst... Die haben hier so ein USB-C-Netzteil dabei, der Router zeigt vorne drauf an, Uhrzeit und wie viel Durchsatz da gerade geht. Der hat so eine Leuchtebasis, die kann automatisch nachts ausgehen, wenn du möchtest, dass sie dich nicht anleuchtet. Die sind so ganz unauffällig hübsch, das ist alles in Ordnung. Und du kannst damit eigentlich egal wie schlimm deine Funkinfrastruktur aussieht, kannst du damit eigentlich dein WLAN irgendwie retten. Du hast so eine App, die irgendwie anzeigt, welche Geräte sind da, dürfen die ins Netz, Gastnetzwerk und all diese Späße. Das ist
Mann und so, ja.
Router ist das. Du kannst so Gasttickets für eine Stunde vergeben und solche Sachen. Du siehst, wie schnell oder langsam dein Netz ist. Du siehst so eine Traffic-Statistik. Du kannst sehen, wie die Mesh-Punkte untereinander verbunden sind. Also du siehst, Router ist im Keller und du kannst ihm Namen geben, Keller, Erdgeschoss, erster Stock oder so. Und dann siehst du halt, Keller verbindet sich zu Erdgeschoss, Erdgeschoss verbindet sich zu erstem Stock und dann siehst du halt, wo wer ist und so. Also das ist eigentlich relativ vollständig und ist halt das System mit dem niedrigsten Preis pro Gerät. Ja, also bist du ungefähr bei 100 Euro pro Stück. Bei Amazon sind sie gerade ausverkauft. Ich weiß nicht, wie die anderen Händler in Deutschland hier gerade aussehen oder ob es das in Deutschland schon gibt. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist das durchaus eine Option. Ich würde noch ein bisschen mehr Arbeit in die App reinstecken, dass die mehr hilft beim Setup und dass die während dem Setup auch nicht vier Geräte anzeigt, wenn sie nur drei kennt oder so. Aber im Grunde ist das schon sehr weit und großer Vorteil bei Ubiquiti, die wissen ernsthaft, wie das mit dem Wi-Fi läuft.
Mhm.
Ja. Und das heißt, wenn man irgendwie Kabel legen will oder nicht, ist das eine Option, die man sich auf jeden Fall anschauen kann. Man kann sich zuerst mal dieses Zweier-Set kaufen. Und dann, wenn man sieht, das reicht oder das reicht nicht, halt noch einen dritten und einen vierten dazu kaufen. Wenn die über Funk miteinander ausreichend schnell verbunden sind, ist gut.
Ja.
Und wenn nicht, dann muss man halt noch den sauren Apfel beißen und Kabel nachziehen. Aber das geht auch.
Ja.
Und man muss nicht neue Hardware kaufen. Und man hat auch nicht diesen größeren Support und Konfigurationsfu, den man bei den Unify-Geräten hat.
Ja, okay.
Ich mag das mit den Unify-Geräten ein bisschen lieber, weil ich da noch mehr Schalterchen habe. Aber man muss ja nicht. Ja.
Ja.
Und Ubiquiti hat dann auch noch gesagt, so, wir haben auch noch 20 andere Produkte. Und das steht jetzt auch noch nebenan. Das ist jetzt noch zum Testen übrig. Ich kann jetzt nämlich auch meine Unify-Geschichte, die ich hier normalerweise hauptsächlich benutze, kann ich jetzt ausbauen. Die haben nämlich die Switche und die Security Gateways und den ganzen Spaß noch mitgeschickt.
Mhm.
Und dann probiere ich das mal aus und werde euch da in den nächsten Wochen und Monaten noch berichten. Aber so für Consumer, für Mutti und so, Amplify, Instant Mesh, kann man durchaus sich mal anschauen.
Okay. Das ist dann aber schon von der höherwertigen, ich richte meiner Familie mal ein Wi-Fi ein. Oder? So.
Naja, also ich weiß nicht, wenn halt gerade so in Häusern, wenn so Einfamilienhäuser oder sowas, die sind, ja, meistens kommt das Telefon im Keller raus und da ist halt meistens dann irgendwie der DSL-Router oder sowas angeschlossen. Klar. Und dann reicht es halt nicht bis unters Dach. Und wenn du zu Besuch bist, wo schläfst du? Unterm Dach. Und du brauchst WLAN, ja?
Ja.
Und
dann, also es ist eigentlich eine Eigeninvestition.
Ja.
Alles klar, okay. Also, ja, nee, ernsthaft, ehrlich ist es bei mir auch so gelaufen, ja. Ich habe das Wi-Fi von meinen Eltern mehrfach umkonfiguriert.
Damit du Wi-Fi Hardware hast.
Und so weiter. Damit ich, wenn ich komme, halt irgendwie Wi-Fi habe. Das, ja, stimmt schon, ja.
Er muss ja auch irgendwie ein bisschen Prioritäten setzen. Das ist eigentlich ganz klar.
Das ist,
Leo?
Naja, das ist so ein bisschen so, als wäre im Dach kein Wasser, kein fließendes Wasser. Und so, yeah, wie hast du das ganze Haus und neue Rohre verlegt, weil du kein Wasser im Dach hast? So, ja.
Ja. Ja, das, ich meine, gleiches Ding mit der Garage und dem Stromkabel, was der Hörer dort gerne haben würde. Wenn jetzt diese Garage gebaut wäre, zum Beispiel ohne eine Zufahrtsrampe, dann würde der sich ja auch beschweren, so, entschuldigen Sie bitte, ich komme nicht rein und raus.
Mhm.
Und dann müsste die Eigentümerin sagen, ach, die Zufahrtsrampe ist essentieller Teil einer Garage, tut mir leid, natürlich baue ich die sofort. Wenn er aber sagt, ich brauche für mein Elektroauto eine Steckdose, dann sagt sie nein.
Vielleicht würde die auch bei der Zufahrtsrampe sagen, da kann ja jeder kommen. Am Schluss will jeder eine Zufahrtsrampe haben.
Vielleicht muss man aber einfach dann nur, also Tipp hier an den Hörer, vielleicht musst du einfach hier bei den am deutschesten Grundwerten greifen, sagen, irgendwie, du möchtest Bier brauen in deiner Garage und brauchst dafür das. Oder du musst eine Sicherheitskamera machen wegen dem Terrorismus. Kommt immer drauf an, was du für Vermieter hast. Ne? Bier brauen geht immer.
Hm.
Maximal in Bayern. Ach.
Ja, ich meine, der April-Scherz von Heise war der Heidelbeer-Computer. Heidelbier. Heidel. Raspberry, bayerischer Raspberry.
Das ist geil.
Gab es da einen April-Scherz heute?
Ja, leider gab es da. Und der war so an der Grenze, wo ich fast akzeptiert hätte, weil es ist ein Projekt quasi von der CSU, die einen bayerischen Raspberry nach dem Ende des Brexits rausbringen will und der heißt Heidelbeer.
Das ist
fast okay, aber es und dann haben sie so ein Arduino-Board genommen und Heidelbeer draufgeschissen.
Ja, so ist es halt, ne?
Ja, also für WLAN-Geschichten Amplify Instant oder Amplify HD kann man machen. Amplify HD ist halt ganz nett, weil die Satelliten sind Steckdosenstecker.
Ja, das ist natürlich ganz nett.
Kein Kabel.
Ja,
obwohl genau. Das USB-C-Geschichte bei der Instant-Geschichte ist toll. Also das muss ich sagen, Lob und so. Also kein Mickey-Maus-Ohr, irgendwie Kabel, sondern einfach USB-C. Fertig.
Und ich habe gerade gesehen auf der Seite, dass die jetzt eine Amplify Gamer Edition haben. Die ist schwarz.
Ja.
Und grün, natürlich.
Ja, natürlich.
Und die gibt es nochmal extra, aber wahrscheinlich gibt es die nur in den USA.
Das hat ja auch extra RGB irgendwas. Immer RGB rein.
Ja, die Gamers Edition, die ist
wow.
empfohlen von Nvidia.
Ja.
Low Latency, Leute. Immer dran denken.
Ich habe mal ein Zimmer vermietet.
Ja.
Kommt so eine Interessentin daher, sieht so ein bisschen komisch aus, weiß nicht, was mit der nicht stimmt, dann sagt sie, sie ist WoW-Gamerin. Verstehe. Dann hat sie gesagt, okay, wie ist denn das Internet hier? Habe ich gesagt, hier, Internet ist top, weil das habe ich da hingebaut, das funktioniert wie ein Einser.
Ja.
Aber du hast kein Ethernet, sondern nur Top-WLAN in deinem Zimmer. Hat sie gesagt, nee, WLAN geht nicht.
Ja,
das mein Ping ist heilig und sonst kann ich meine Raid nicht und dann Servus ist gegangen.
Hättest du gesagt, ich habe die Amplify Gamers Edition, wärst du direkt, ne?
Das sind mal richtige Grundsätze.
Ja. Schon Prioritäten setzen.
Ja. Also, Ubiquiti, WLAN-Zeug. Sehr fein. Gut. Alex.
Also, Picks für diese Woche. Bei uns läuft das ja immer so, wir haben ein Dokument, da schreiben wir ganz schnell die Picks rein, die sehr offensichtlich sind dieser Woche. Und da geht es manchmal ein Wettrennen, weil es ganz offensichtliche Picks gibt. Ich bin erstaunt, dass diese Woche kein Wettrennen und will es rausstreichen und bei sich reinschreiben stattgefunden hat.
Wer würde sowas tun?
Ich habe es mir diesmal verkniffen.
Aber
die Kamera ist schon auf mich geschwenkt. Ich habe es gemerkt.
Ja. Und du hättest wahrscheinlich den Pick genannt, ohne ihn reinzuschreiben. Das ist auch eine fiese Taktik.
Normalerweise ruft der Timo auch mich vor dir auf. Insofern hat die gute Chance.
Gibt es darüber Statistiken?
Ich glaube schon.
Wir sollten
mal eine Strichliste führen.
Wir sollten das. Jedenfalls, also die AirPods sind mein Pick.
Aufrufen hat sowas wie Abfragen.
Ja, klar. Ja,
das ist exakt so.
Ein bisschen Schule ist hier schon.
Das letzte Mal ungeschwänzt und dann wurde ich gleich wie kein Pick.
Ein schwarzes Buch.
So, Siri, mach eine Notiz.
Das stand irgendwie sogar in den Shownotes, war irgendwie vermerkt, so Leo, unentschuldigt. Ja.
Unentschuldigt. Zu Recht, Leute.
Eine Notiz mit dem Titel? Ja. Erstellt.
Ja, gut. Vielen Dank.
Danke, Siri.
Sehr gut.
Ja, also den Sprachbefehl, um Siri mit Dingen zu versorgen, kann man jetzt auch direkt bei den AirPods der zweiten Generation einsprechen, ohne da sich wild auf die Ohren klopfen zu müssen. Das ist eine ganz nette Geschichte prinzipiell. Ich mag die gerne. Die klingt sehr gut nach dem Update jetzt nachdem alle Geräte geupdatet sind und die AirPods mit allen Geräten kompatibel sind, ist das eine kleine nette Neuerung. Die ist jetzt nicht super besonders, weil mein iPhone echt nie irgendwo weit weg von mir liegt und die Apple Watch ist ohnehin irgendwie im Handgelenk. Aber die AirPods, wir müssen nicht alles wiederholen, was schon ohnehin zu der zweiten Generation gesagt wurde. Aber also, was sich wirklich bewahrheitet hat jetzt nach einer Woche, ist die Verbindungszeit, die ist doch deutlich, deutlich gekürzt. Also das ist schon sehr nett, zwischen den Geräten herzuspringen mit den AirPods. Also wenn man die ersten jetzt 2 Jahre benutzt hat, so wie ich, ich habe ja gleich im Dezember vor 2 Jahren mein Modell der ersten Generation bekommen. Man gewöhnt sich an diesen zeitlichen Abstand, den es dauert, einfach zwischen Geräten zu wechseln. Und der ist jetzt deutlich, deutlich kürzer. Und
bei der ersten Generation übrigens weder hörbarer noch fühlbarer noch irgendwas Unterschied nach dem Firmware-Update für mich.
Ja, selbstverständlich nicht, selbstverständlich nicht. Also auch die Qualität der Kopfhörer hat sich null geändert. Also das sagt
Apple. Das Plastik auch so. Ist ein bisschen besser geworden durch das Firmware-Update.
Das Plastik, also, um den Sound wiederzugeben.
Mhm. Gerade noch geschafft, diesen Witz am 1. April zu machen.
Mhm. Top. Stimmt, das ist kurz vor 12.
Ich kaufe mir so ein Heidelbeer, warte mal.
Wenn man die erste Generation mochte, sehr mochte, so wie ich, wenn die alles einfach abgelöst hat an Kopfhörern, was ich so täglich benutze, dann mag man die zweite Generation auch. Ich hätte auf das kabellose Aufladen wahrscheinlich auch verzichten können. Das ist mir Demo sabotiert mein Pick um, blendet wilde Geschichten ein, irgendwelche Biersorten.
Nein, Heidelbeer, Fruchtglühwein auf heise.de.
Sind wir immer noch
Bier, bitte.
Sind wir immer noch bei diesem Witz. Also ich hätte auf das kabellose Case verzichten können, wahrscheinlich so ich persönlich, weil das G-Charging-Zeug, ich bin weiterhin da gespaltener Meinung. Und ich habe viele von diesen, ich weiß nicht, ob ich es ins Bild bekomme, aber ich habe viele von diesen Aufstellgeschichten zum Beispiel. Und da ist die Spule zum Beispiel so hoch, dass die AirPods einfach nicht, ich kann die nicht da drauflegen, ja. Also
Entschuldigung. Preiselbär. Nicht Heidelbär.
Schön wäre es einfach, wenn Alex seine AirPods hinwirft und geht.
Da versucht doch jemand, deinen Pick vorzubringen. Und was ist denn da los?
Entschuldigung, ich bin abgelenkt von dem
Preiselbär. Jetzt müssen wir. Also, abgelenkt, du hast die ganze Zeit. Also, er heißt Preiselbär, jetzt ist der Witz.
Ja. Okay, so wie Raspberry halt, ja.
Preiselbär.
Preiselbär. Ja, Entschuldigung, Alex. AirPods sind natürlich sehr, sehr gut. Ja.
Sehr, sehr, sehr gut. Also, ich habe schon betont eben, dass ich gar nicht so viel dazu sagen möchte, weil ich nicht alles wiederholen möchte, was eigentlich schon bekannt ist. Aber jetzt nach einer Woche kann ich berichten, diese Umschaltzeit ist toll. Das Aufladen für 50 Euro, was das extra kostet gegenüber dem Non-Wireless-Case, ist personenabhängig, oder persönlichkeitsabhängig, ob man das wirklich investieren möchte. Ich hätte es wahrscheinlich auch ohne kaufen können, aber hätte keinen Unterschied einfach gespürt. Die funktionieren so toll wie die ersten. Sind halt in diesen Punkten stabilere Verbindung und halt schnelle Umschaltzeit besser. Und ich schalte regelmäßig und ständig zwischen meinen Geräten um. Und deswegen kann ich den Kauf durchaus für mich rechtfertigen. Sie machen weiterhin keine Geräuschunterdrückung und so, was ich mir manchmal wünschen würde, weil du gehst manchmal an einer lauten Straße vorbei oder also fürs Flugzeug sind die zum Beispiel jetzt auch nichts. Diese Woche zum Beispiel unterwegs bin, dann nehme ich mir auch ein extra Paar mit fürs Flugzeug.
Also aber auf der anderen Seite, die machen ja insgesamt selber so wenig dicht, dass da eine aktive und Geräuschunterdrückung schon ganz schön aktiv arbeiten müsste, um dieses, ich mache nicht dicht, sondern ich liege so halbwegs im Ohr, um das auszugleichen und ich glaube nicht, dass das sinnvoll funktionieren würde.
Ja, das ist halt die Frage, ob das mit einer tatsächlichen oder mit einer dritten Generation, vierten Generation irgendwie zu realisieren ist. Die Akku ist sicherlich auch ein Problem dabei, da hast du sicherlich recht. Also diese großen Kopfhörer, die Geräusche und die hätten natürlich viel mehr Volumen, viel mehr Akku auch irgendwie da drin, damit das ausgeglichen werden kann. Das machen sie halt alles nicht, aber für mich sind es einfach so die täglichen Kopfhörer. Die sind halt so klein, dass man sie immer dabei haben kann und du hast halt immer diese. Also das ist echt ein Aspekt, den wir mittlerweile als gegeben ansehen. Aber ja, Kopfhörer immer dabei zu haben, war einfach vor ein paar Jahren, war einfach nicht so.
Und es ist heute ja einfach schrecklich. Ich stand neulich am Bahnhof und habe festgestellt, ich habe keine Kopfhörer dabei. Also keine.
Ja, und dann
nicht
dann
mal mit Kabel.
Dreht man doch ab.
Also und dann stehst du so da und denkst dir, was machst du denn jetzt? Das musst du den Leuten zuhören. Sitzt du in der S-Bahn und das wirklich möchtest du die Ohrmuscheln ausstechen. Die Ohr, wie heißt Trommelfälle im Ohrmuscheln ausstechen? Ausgießen mit Beton.
Ja.
Kennt ihr diese Spots? Diese hoffentlich ist das Beton Spots?
Nein.
Das ist so irgendwie so ein Auto fährt auf so einer Autobahn und da ist so eine Brücke über die Autobahn und fährt irgendwie so ein Flugzeug über die Brücke. Und dann so Monster-Trailer-Stimme so, hoffentlich ist es Beton. Finanziert von der Gemeinschaft der deutschen Betonproduzenten.
Das habe ich noch nie.
Ich frage mich manchmal, was die machen, ja.
Diese Verbundswerbung ist oft sehr gut.
Ja. Das ist lustig. Ja. Ich habe gerade noch hoffentlich ist es Beton gesucht und ich gebe ein, hoffentlich ist und dann ist die erste Wahl ist, hoffentlich ist es Beton. Und das nächste war, hoffentlich ist das nichts Ernstes. Hoffentlich ist es Betonwerbung. Und der eine Typ sieht aus wie Rott von den Ärzten, der da drauf ist.
Das ist sicher der Vorstand.
Hier endet mein AirPods-Pick.
Ah, das ist okay. Das ist Rott von den Ärzten. Ich nehme das zurück. Das ist tatsächlich, es gibt eine Band, die heißt Abwärts, mit dem Song Hoffentlich ist es Beton.
Findest du auch den Spot von dem Verband der Deutschen Beton?
Ich gebe mal Werbung dahinter ein.
Alex hat seinen Pick beendet.
Okay, jetzt mache ich die Kapitelmarke, hier klick.
Mama.
Leo, hast du...
Ich habe so einen Pick, der daran anknüpft, könnte man sagen. Und es ist ein Pick eines kleinen Mac-Tools, das, wenn ich mich richtig erinnere, auch Alex mal gepickt hat und worüber ich mich ziemlich sicher lustig gemacht habe. Das Tool heißt, so ähnlich wie die Ember-Tasse, und dann am Schluss doch zugeschlagen, aber die habe ich natürlich nicht gekauft. Das Tool heißt Tooth Fairy.
Ja.
Und bringt einfach so ein kleines Kopfhörer-Icon in die Menüleiste und soll dir dabei helfen, die AirPods oder überhaupt Bluetooth-Kopfhörer schneller zu verbinden. Und ich habe darüber mich natürlich lustig gemacht, weil...
Nee, ich auch bei dem Pick.
Ja. Und der Witz ist aber, es ist tatsächlich nützlich.
Ja.
Und es ist dann nützlich, wenn du so effizient sein willst, dass dir ein Klick zu viel ist.
Richtig. Ja, auch, ja.
Also stimmt. Wenn du einfach nur einen, auf keinen Fall zwei Klicks machen willst, sondern nur einen, dann ist dieses Tool extrem hilfreich. Und ich meine das gar nicht sarkastisch. Und es ist wirklich hilfreich, weil es dir ein Aufklappmenü praktisch abnimmt, in das du sonst, also um die AirPods mit Mac zu verbinden, musst du ja bestenfalls ins Lautstärkemenü oder Soundmenü, weiß nicht, wie man das... Was das
oder auch Bluetooth. Bluetooth ist.
Oder
auch Bluetooth,
ja, genau. Oder wenn's irgendwie schief läuft, ins Bluetooth-Menü, aber das ist ja standardmäßig zum Beispiel gar nicht in der Menüleiste und so weiter. Also eigentlich gehst du ins Lautstärke-Menü und da sollten die dann ja auftauchen, dann musst du sie ja immer noch anwählen. Also du hast zwei Klicks und das Tooth Fairy spart dir halt einen Klick und hat den zusätzlich ganz netten Effekt, dass es dir ja im kleinen Icon auch anzeigt, dass die AirPods verbunden sind.
Ja.
Was ja zusätzlich ein ganz nettes Element sein kann. Oder eben auch, du kannst auch andere Icons benutzen und für andere Bluetooth-Kopfhörer das auch benutzen. Es gab ja jetzt auch noch in den letzten Wochen, irgendwann kam ja auch von dem Herrn Rambo, der hat ja auch noch so ein Utility für die AirPods.
AirBuddy heißt das.
Genau, da war mir der Name gerade nicht reingefallen, auf den Markt geworfen. Was ich noch nicht ausprobiert habe, was auch ganz nett aussah, also wenn man was sucht, was einem noch so ein bisschen mehr am Mac gerade für die AirPods gibt, dann kann man sich wahrscheinlich diese beiden Tools mal ganz nett anschauen. Tooth Fairy kostet auch irgendwie so irgendwas zwischen 3 und 5 Dollar oder so, plus minus 5
Dollar. Was man sagen muss, ich glaube, für beide Apps steht noch ein Update für die zweite Generation der AirPods aus.
Ja, also bei Tooth Fairy weiß ich es nicht, aber bei AirBuddy auf jeden Fall.
Bei AirBuddy auf jeden Fall, ja. Und deswegen, also wenn man da jetzt gerade neue AirPods gekauft hat, da sind vielleicht noch 2-3 Tage warten. Also ich glaube, das Update kommt. Ich habe es 2-3 Mal probiert, irgendwie das Verbinden hat nicht geklappt und dann gelesen, dass auch Updates kommen sollen. Also das ist jetzt, vielleicht ist das noch so, braucht das noch 1-2 Tage mehr, um halt die Kompatibilität mit der zweiten Generation halt irgendwie vollständig zu gewährleisten. Ja.
Ja, also das sind einfach winzige Tools. Das ist also ist optional. Man braucht sie nicht wirklich, aber sie haben einfach so einen kleinen Faktor. Und wenn man zu den Leuten gehört, die einfach oft zwischen iPhone oder iPad oder was auch immer halt hin und her wechseln und ihr Mac, dann kann das durchaus anfangen, interessant zu werden, weil dann, wenn man das ab und zu mal macht, irgendwie jede Woche einmal, dann ist es natürlich völlig Schnuppe. Dann kann man auch einfach ins Lautstärke-Menü und verbinden. Aber wer das halt mehrfach täglich macht und andauernd hin und her springt, für den ist es recht angenehm, weil ja, da geht halt die Magie und Voodoo und Magie der AirPods geht halt einfach verloren, wenn du andauernd hin und her switchen musst und die AirPods es halt nicht von sich aus machen und man es halt selbst machen muss. Und dann ist es auch hilfreich, sich den einen Klick zu sparen.
Gut. Ich bin, das Problem ist, wenn ich jetzt so die Kopfhörer an den Mac kopple, um irgendwas zu hören, dann laufe ich zur Kaffeemaschine, Bluetooth ist weg, zu viel Beton. Das war auch vorher schon so. Also ich konnte nicht vom iMac bis zur Kaffeemaschine, das war schon zu weit, zu viel Stahl dazwischen und dann war es vorbei mit dem Bluetooth. Und deswegen muss ich eigentlich immer das iPhone mitnehmen, wenn ich, also ich habe mal eine Weile, habe ich, glaube ich, was war das denn für eine App? Womit war das denn? War das Instacast? Hat der gesynkt? Aber diese ganze Podcast-Gesynke, es muss einfach auf dem iPhone sein und ich muss das mitnehmen können. Deswegen, ich verbinde sehr selten die AirPods mit dem Mac tatsächlich.
Ich würde es machen, wenn ich sie hätte.
Ja, gut. Basti, was hast du denn dabei?
So, ihr erinnert euch sicherlich an die letzte Sendung, wo ich dabei war. Da habe ich über Kameras, kleine Kameras gesprochen, die man zum Laufen mitnehmen kann. Ganz wichtig, eine Sache vorneweg. Bitte schickt mir keine Links mehr zu dieser Cochrane-Kamera. Ist keine gute Idee, ohne Hose laufen. Das ist einfach dumm. So. Das nur am Rande. So, habe ich also verschiedenste Kameras vorgestellt, die halt genau dieses Problem lösen, das ich hier gelöst haben möchte, aber keine, das so richtig geil macht.
So wie Alex schaut, hat er die.
kein Kommentar. So. Dann schroben mir die Hörer Remo und Jürgen, sagen beide unabhängig voneinander, schau dir doch mal die HTC Re an. So, und jetzt in meiner großen Serie an Kameras, die man heutzutage nirgendwo mehr kaufen kann, aber die vielleicht für diesen speziellen Use Case gut sein könnten, die vielleicht zwei Menschen in dieser Republik haben, wovon einer hier in dieser Sendung ist und der andere nicht zuhört, möchte ich euch trotzdem noch die zweite Kamera mitgeben, die ich jetzt ausprobiert, die letzte Kamera mitgeben, die ich jetzt ausprobiert habe. Und ich war erst sehr, sehr zurückhaltend, weil mir dieses Design und dieses
Du hast auch so ein bisschen Asthma, ne? Vorsicht, nicht verwechseln, weil die sieht aus wie so ein Atemspray.
Genau, hier. Also ich habe hier die HTC Re dabei. Kleiner Scherz, hier ist die HTC Re. Sie sieht einfach wirklich genau aus wie so ein Asthma-Spray. Oder sie sieht auch aus wie so ein Rohr bei Super Mario, das so aus dem Boden rauskommt. Und das ist tatsächlich schon die Kamera. Also die ist einfach, wie kann man das denn beschreiben? Das ist so ein kleiner Stab, der ist vielleicht so 8 cm lang und winkelt sich oben ab wie so ein Periskop. Also es ist einfach der obere Teil eines Periskops, das aus dem U-Boot rauskommt. Und diese Kamera hat zwei Knöpfe, hinten einen Daumenknopf. Ich drücke da mal nochmal drauf. Klick, hat sie ein Foto gemacht. Einstellbarer Ultraweitwinkel, sie kann auch Zeitraffer, sie kann auch Videos aufnehmen. Ich kann ein bisschen drücken und jetzt nimmt sie Video auf und man kann Video machen. Man kann sie per Wi-Fi mit einer App koppeln, kann Facebook Livestreaming machen. Ganz fantastisch und sie löst normalerweise nur aus, wenn man sie in der Hand hat. Weil sie das irgendwie erkennt. Sie ist wasserdicht, bis 30 Meter. Man kann also damit tauchen gehen, wenn man möchte. Mhm. Das ist relativ lässig. Das Schöne ist, man kann sie einfach nirgendwo mehr sinnvoll kaufen. Ich habe sie jemanden bei eBay Kleinanzeigen abgekauft für insgesamt 25 Euro mit Versand. Das ist der beste Preis der Welt. Der wusste einfach nicht, was das Ding noch wert ist. Wenn du mal auf eBay gehst, 90 Euro ist man gut. Los.
Neupreis war wie viel?
Keine Ahnung, 1 Million Euro. Ich habe keinen Schimmer. Sie hat sogar unten ein Stativgewinde. Sie kommt mit einer wahnsinnig tollen Ladestation, die wirklich haarsträubend ist. Man muss hinten Micro-USB einstecken. Was noch viel schöner ist, im Google Play Store gibt es die App dafür nicht mehr. Das
ernsthaft? Ja, haben Sie die was?
Ja, 2014 ist das.
Genau, Ding. Die ist schon ein bisschen älter. Aber, also bisschen. Im Google Play Store gibt es die nicht mehr. Man kann sie das APK sideloaden auf Android 9.
Neupreis waren mal $200.
Das ist schon viel Geld, aber ja, vielleicht wär's das wert. Das zeitgeloadete APK läuft auf der aktuellen Android-Version nicht mehr richtig. Also es findet die Kamera, aber ich krieg sie nicht eingerichtet. Aber gibt es noch im iOS App Store und da funktioniert sie noch. Sieht aus wie Hund, aber es funktioniert. Man kann damit die Sachen runterkopieren, ist aber insgesamt kein Problem. Das ist alles nicht proprietär. In dem Moment, wo du sie per USB Ja, es gibt unglaublich viel Zeug.
Da gibt es auch einen Cockring-Adapter.
Ganz genau. Ist tatsächlich relativ witzig, weil die haben super viel Zusatzzeug gemacht, irgendwie einen Helm-Adapter und was weiß ich, irgendwas und Zeug. Sie sollte halt auch mal irgendwie so eine Action-Cam sein. Mhm. Wie gesagt, in dem Moment, wo man sie per USB am Rechner anschließt, ist es einfach ein Mass-Storage-Device und man kann seine Fotos runterziehen. Das ist also insgesamt kein Problem.
Die Website ist auch katastrophal kaputt übrigens.
Ja, das ist...
Ja.
Also insgesamt eigentlich eine sehr lässige Kamera. Sie hat einen Weitwinkelmodus und einen normalen Modus, 146 Grad versus weniger Grad. Ja. Kann man auf jeden Fall, das habe ich ein Video gemacht.
Wie ist denn die Fotoqualität?
Die ist tatsächlich relativ gut. Okay. Ich habe, wer in mein Strava-Profil reinguckt, der letzte lange Lauf über 27 Kilometer, die Fotos davon sind mit der HTC Re gemacht und die sind erstaunlich gut. Das Handling ist einfach so gut, weil das war so mein großer Kritikpunkt an allen anderen, wer sich erinnert. Also gerade bei der Google Clips, manchmal löst sie nicht aus, manchmal löst sie doch aus und du kannst hier nichts falsch machen. Du nimmst die Kamera in die Hand, drückst drauf und sie macht ein Foto. Also Kamera in die Hand, drückst drauf. Und sie macht ein Foto. Du hörst es sofort, dass sie ein Foto macht. Wenn du sagst, oh, ich möchte lieber ein Selfie machen, drückst drauf, sie macht ein Foto. Ich möchte ein Hochkant-Video nehmen für meine Instagram-Story später. Hochkant-Foto mache ich natürlich. Drückst drauf, macht ein Foto. Drückst länger drauf, macht ein Video. Also man kann sie wirklich halt für jeden Quatsch einfach benutzen. Und aber das Handling ist so easy. Und sie kann Zeitraffer. Und wenn du sie auf 720p stellst, sogar 120 Frames pro Sekunde.
Du musst sie aber, um ein Hochkant-Video zu machen, querhalten.
Wie so, weißt du, so ein Bad Boy mit seiner Gun. Bam, 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 bam. Weißt du Bescheid? Hier, ich bin der Lucky Luke, der Waldläufer.
Killer had a 45, they want a 45. Ja, genau.
Also tatsächlich, also allen Ernstes, eine echt ordentliche Kamera, die man für so Quatsch benutzen kann. Ich hätte jetzt noch gerne, dass ich sie auch vom Android-Gerät auslesen kann über die App. Ich muss sie vielleicht nochmal resetten und nochmal versuchen, ob ich sie einrichten kann. Die macht ein WLAN auf und das ist alles.
Ja, vielleicht brauchst du halt eine Zeitmaschine, um nach 2014 zurückzufahren.
Das wäre besser. Und das Schlimme ist, ich bin mir ganz sicher, diese Kamera könnte man im heutigen Stand der Technik deutlich kleiner machen, mit genauso geilem Handling. Das Problem ist, dass es halt einfach niemanden gibt, der so eine Kamera noch braucht. Ja. Und das sehe ich komplett ein.
Was war denn mit diesen Lytro-Typen?
Nein. Nein.
Gibt es die noch wie weg oder
ja, die haben
tot
doch,
oder verkauft?
Die wurden
oder?
Doch gekauft von irgendjemandem. Das war doch irgendwie ganz wild.
Na, schauen wir mal. Aber ja, ich verstehe das Problem. Ich verstehe, wieso das Ding tot ist. Aber die Idee ist irgendwie nett.
Die Idee ist wirklich nett und hat halt einfach einen Micro-SD-Karten-Slot. Und also auch, dass sie halt wasserdicht ist, finde ich wirklich lässig, weil du sie halt hier einfach mal mit zum Baden nehmen kannst, wenn du das möchtest. Oder ist es, keine Ahnung, hier im Rutschenparadies oder wenn du der Spanner bist und irgendwie
Leute. Das ist extrem unauffällig, das stimmt schon, ja. Das ist wirklich wahr. Ist
besser als die Cochrane Cam, ganz im Ernst.
Das ist die auffälligste Kamera. Also das extrem, das eigentlich Lustigste ist, dass die Fotos von deinem Lauf ist einfach so ich war mal 2014 laufen.
Was?
Sieht das so aus wie die Fotos von einem iPhone-Prototypen?
Die Hälfte ist irgendwie so verschwommen. Ja, bei manchen kannst du, ist wahrscheinlich Basti zu sehen, nicht ganz sicher.
Wie bitte? Also man muss zugeben, ich habe viele Fotos gemacht, einfach ohne anzuhalten. Das ist grundsätzlich immer eine dumme Idee. Das macht selbst ein heutiges aktuelles Smartphone nicht so richtig gut, wenn du einfach das aus der Hand hältst und ein Foto machst, während du läufst. Das muss man ehrlicherweise sagen, war mir auch völlig egal. Bap, 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 bap. Ich wollte es einfach aus dem Bett haben und dann so viele Fotos wie möglich deiner Strava reinpumpen, weil geht ja.
Kann das sein, dass die irgendwie auf Instagram wiederverwendet wurden oder so, die Fotos? Weil ich meine auch.
Ja, möglich. Also sie wurden auf jeden Fall in dem Real-Life-Video benutzt. Ich weiß nicht, ob ich sie in irgendeiner Story benutzt habe oder nicht.
Ich meine, das gesehen zu haben, aber keine Ahnung.
Also ja, nochmal, um das nochmal zu sagen, das ist definitiv kein Pixel 3, das da drin hängt. Das muss man schon ehrlich sagen. Also, aber ich bin tatsächlich ernsthaft, oh, jetzt googelt er die Cochrane Cam. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja. Also wisst ihr Bescheid, HTC Re, also tatsächlich eine gute Kamera und vermutlich nehme ich die jetzt öfter mit. Also mein Problem war ja bisher mit der Kamera, um das nochmal abzuschließen, dafür, dass es so ein komplett unsinniges Gadget ist, das kein Mensch braucht, ist schon unfair, dass es im Vergleich zu tatsächlich bisher nützlichen Sachen, das war das Wort, das ich gesucht habe, schon so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich dachte erst, die ist zu groß, das ist alles unpraktisch. Ich wollte ja eine, die ich mir irgendwo hinklipsen kann, was die anderen irgendwie können. Die geht aber relativ easy in die Trailhose rein auf der einen Seite und ich kann sie da, man zieht sie halt sehr leicht raus. Also ich ziehe die schneller als mein Schatten. Wisst ihr Bescheid? Lucky Luke. Und von daher ist das, also Leo, Entschuldigung, dass ich jetzt den Satz mittendrin unterbreche, aber hier, ich gucke mir gerade die Fotos von dem Lauf an. Das ist alles völlig fein. Ich erkenne mich da.
Ja, das ist fein.
Das Foto in der S-Bahn ist, ja, das ist fein.
It's fine.
Wer hat dieses grandiose Bild gepostet, wo diese Flamme,
sitzt und die Hunde
diese Flamme in diesem von freundlichen Hunden umgebenen Wohnzimmer sitzt? Und wo kann ich das verdammt nochmal bestellen? Gerahmt.
Das also war schon sehr gut.
Ich möchte nochmal sagen, bei allen Fotos, wo ich stehe und nicht laufe und nicht den Daumen vor dem Objektiv habe, die sind echt in Ordnung.
Wo ist denn der Strava-Kontrolleur, der diese Bahnfahrt geprüft hat? Ist die Bahnfahrt in diese Strecke eingeflossen?
Ja, natürlich ist die in die Strecke eingeflossen. Das weiß ich, wie ich da 27 Kilometer weit gekommen bin.
Was ist denn da los? Strava-Fotos in der Bahn. Das kann ja gar nicht sein. Du bist ja nicht, gar nicht mehr in den Lauf aufgenommen. Ja, also du bist in der Bahn auch gelaufen.
Das ist der Weg zum Lauf gewesen. Der Weg zum Lauf, der war viel anstrengender als der Lauf selbst. Weil ich bin an der S-Bahn-Station angekommen, dann ist die S-Bahn weggefahren, weil sie Verspätung hatte. Bin ich auf den Bahnsteig gegangen, wollte ich mir ein Ticket kaufen, dann war der Automat kaputt, dann musste ich zu dem Typen rein, da hat 10 Cent zu wenig. Dann mussten wir diskutieren, dann habe ich eine Karte doch bekommen, bin ich zum Bahnsteig gegangen, habe dann festgestellt, die nächste S-Bahn, die kommt, die fährt genau bis zu dem Bahnsteig, zu dem ich wollte, aber nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, warte ich auf die nächste. Dann kam die Durchsage, die nächste S4 Richtung Geltendorf hat 25 Minuten Verspätung. Ich stand am Schluss 50 Minuten am Bahnhof. In der Zeit wäre ich ja fast 27 Kilometer gelaufen.
Ja, ich wollte gerade, warte mal, Moment. Du bist also nicht nach Hause gefahren nach dem Lauf, sondern du bist weggefahren und dann nach Hause gelaufen?
Korrekt.
Ah, so wie die Leute, die sich so mit dem Hubschrauber in den Dschungel aussetzen lassen, um dann irgendwie wieder nach Hause zu kommen.
Ja, das ist wie Heli-Skiing ohne Skier. Voll gut.
Das ist extrem lustig. Ich dachte natürlich andersrum, bist halt gelaufen bis zum Schluss nach Hause.
Nein, um Gottes Willen, das kannst du doch keinem antun. Ganz im Ernst, wenn ich 10 Kilometer gelaufen bin, also, kann ich nicht in die S-Bahn einsteigen, weil alles um mich herum stirbt.
Das ist fein mit der Flamme, die da sitzt, umgeben von Hunden.
Von sehr freundlichen Hunden.
Das ist gut.
Das ist sehr gut. Link ist in den Shownotes, wenn ihr das sehen möchtet.
Das ist wirklich sehr gut.
Vielleicht finde ich auch noch den Betonspot.
Ich habe ihn vorhin nicht gefunden, als ich
gegoogelt habe. Nun gut. Fein. Das
ist fein.
Ich habe nachgeschaut, Lightro, diese Lichtfeld-Kamera-Geschichte, der hat sich 2011 mit Steve Jobs noch getroffen, um Lightro in das iPhone zu integrieren, ist Jobs gestorben. Und wahrscheinlich. Und die Kamera ist seit März 2018 pleite. Niemand hat die gekauft, das ist weg.
Ach ja.
Aus und vorbei.
Ich hatte irgendwie das.
Der muss doch irgendjemand wenigstens irgendwie Patente geschnappt haben oder sowas.
Ja, Nokia hat ja irgendwie, die hat doch gerade diese Kamera mit diesem, also dieses Telefon mit 5 Kameras auf den Markt gebracht. Und da steckt irgendwie, glaube ich, Patentzeug von der Lightshow.
Das mag
drin.
Sein, aber es steht nicht in der Wikipedia. Was will man da machen?
Ja.
Okay. Danke fürs Zuhören. Was steht jetzt an? Nichts Besonderes, oder? Irgendeine Messe haben wir irgendwie.
Messe?
Ich glaube nicht.
Irgendwie MWC war schon.
Ist alles schon durch, ja.
Zeug. Nee, jetzt.
Quartalszahlen am 30. April.
Ey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Hey. Falls da jemand drauf wartet.
Och, geht so.
Ich bin da so ein Freund in Hamburg. Ich kann da sicher danach nicht.
Ja. Okay, danke fürs Zuhören. Guten Abend, bis zum nächsten Mal.
Servus. Guten Nacht.
Bye-bye. Wiedersehen.